America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy daybeds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.
Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war, das muss man so sagen, keine gute Woche für den deutschen Fußball auf internationalem Parkett. Die Bayern liefen in Salzburg lange einem Rückstand hinterher und retteten am Ende gerade so ein 1:1 Unentschieden. Und noch viel schlimmer erging es Borussia Dortmund. Der BVB blamierte sich gegen international durchschnittliche Glasgow Rangers mit 2:4 bis auf die Knochen. Lahmarschiger Fußball war das, für den man sich schämen muss, urteilt nicht etwa die strengen Journalisten, sondern der Dortmunder Sportdirektor Michael Zorc höchst selbst. Borussia Dortmund droht, diese Saison zu entgleiten. Das sind unsere Themen. Alarm beim BVB, nicht mal für die Europa League reicht. Wir spielen unsinnigen und unlogischen Fußball, polterte Mats Hummels. Folge mal wieder ein weiterer Rückschlag in dieser wilden Saison. Die Bayern-Baustellen bearbeitet Julian Nagelsmann noch nicht wirklich erfolgreich. Die Reaktion auf die Pleite in Bochum war in Salzburg nicht Bayern-like. Vor allem die wackelige Abwehr bereitet Sorgen. Und Mission Wiederaufstieg. Schalke will sofort wieder hoch, aber das ist nicht so leicht in einer widerspenstigen zweiten Liga. Der Sieg gegen Paderborn war aber ein Schritt in die richtige Richtung. Und überhaupt, Schalke, ein Club wie das richtige Leben. Ein ewiges Auf und Ab mit der Hoffnung auf ein Happy End. Ob das gelingen kann und wie, darüber wollen wir sprechen und über vieles mehr mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der Mann, der die Bayern ärgert, weil er so oft Recht hat, urteilt die Bild. Jedenfalls ist seine Kritik immer fundiert, zum Beispiel beim Thema Abwehrprobleme von Bayern. Guten Morgen, Lothar. Okay. Herzlich willkommen an Dirk Große-Schlamann. Sky Sport News hat Schalke im Blut, ist aber nicht ganz sicher, ob Dimitrios Gramotzes der richtige Trainer ist. Selbst bei einem Aufstieg steht er zur Diskussion. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen auch an Gerold Asamoah, Leiter der Lizenzspielerabteilung auf Schalke. Lebende Legende, 12 Jahre bei den Profis, 2 Pokalsiege und auch 43 Länderspiele. Herzlich willkommen, meine Herren. Ist Schalke, Gerold, eine Lebensphilosophie?
Kann ich im Nachhinein schon sagen, weil als ich damals 99 nach Schalke gewechselt bin, habe nie gedacht, so lange da bleibe. Aber ich habe vom ersten Tag an gemerkt, dass ich einfach da reinpasse. Die Fans haben mich von ersten Tag an auch so genommen, wie ich bin. Und glaube, Schalke ohne Asa geht's auch nicht. Und Asa ohne Schalke geht's auch nicht. Und deswegen bin ich froh, auch Teil dieses Projekts auch zu sein.
Ist der Druck im Aufstiegsrennen größer als im Abstiegskampf?
Was heißt Druck? Also glaube, es ist ja klar. Ich meine, wenn man uns gesagt hätte, dass wir fast ein Jahr jetzt da stehen, wenn wir stehen, hätte ich direkt unterschrieben. Vor einem Jahr sind wir abgestiegen, damals noch in am Bielefeld, wo es, klar, war bitter. Wir wussten schon, dass es irgendwann kommt. Und wir wussten gar nicht, was passiert jetzt. Wie kriegen wir eine Mannschaft zusammen? Du hast so viele Spieler wegbekommen und neue Spieler dazugeholt. Und die Mannschaft braucht Zeit. Und daher sage ich, dass, wo wir jetzt stehen, bin ich voll zufrieden. Ich meine, der Dirk lacht schon wieder. Klar, ich meine, am Ende müssen wir auch deinen Teil haben. Aber ich glaube, ich bin sehr zufrieden da, wo in Position, wo wir stehen. Klar spielen wir jetzt keinen überhangenden Fußball. Aber so, wo wir da stehen, bin ich sehr, sehr zufrieden, weil wir eine Chance noch haben, vorne noch einzugreifen.
Ja, wir werden intensiv über Schalke sprechen. Natürlich auch mit Dirk, der Schalke fast täglich begleitet. Geht Schalke hoch?
Boah, ich find's gerade ganz schwierig, ne? Also ich teile das so ein bisschen von Gerald. Ich habe vor der Saison auch gesagt, also wenn sie das wirklich so hinbekommen, rund um die Winterpause noch in Schlagdistanz zu sein, ist das Beste, was dem Verein passieren kann, bei diesem Riesenumbruch. Aber ich finde, sie sind halt über den Punkt hinaus. Deswegen eigentlich diese Logik, die darf man eigentlich nicht mehr nehmen, was vor der Saison war, weil diese Mannschaft ist gut, die ist gut zusammengestellt, die hat eine richtig gute Qualität. aber sie bringen sie halt nicht auf den Platz. Und das wird hinten raus entscheidend sein. Da wird nicht mehr, da geht's natürlich um Ergebnisse, aber jetzt geht's darum, diese Qualität, die in dem Kader steht, dann auch wirklich zu zeigen, weil das wird dann das Entscheidende sein. Und das kriegen sie bisher nicht hin.
Wird sehr, sehr spannend. Auch unsere Diskussion darüber. Wir sprechen über den Abstiegskampf gleich. Aber Lothar, zu Beginn, Thema der Woche, kann man schon sagen, so ihr kleines verbales Scharmützel.
Ich habe gedacht, ich darf auch noch ein bisschen was zu Schalke sagen, aber okay.
Lothar, halt den Gedanken. Oder wenn es drängt, dann auch jetzt ansonsten.
Nein, ich bin überrascht, dass Schalke so schnell zusammengefunden hat. Sieh mal Lochen. Sie spielen nicht schön, aber die zweite Liga, für Schönspielerei ist keine Zeit. Die Punkte werden nicht über Schönspielerei in der zweiten Liga gewonnen. Das ist hartes Malochen. Und ich habe das Spiel am Freitag gesehen. Sie haben gegen auswärtsstarke Paderborner 2-0 gewonnen. Sie sind 5 Kilometer mehr gelaufen als Schalke gegen Paderborn, wo man weiß, Paderborn ist eine kampfstarke Mannschaft. Ich glaube, das ist das, was Schalke braucht, um das große Ziel zu erreichen. Es stimmt, es ist eine neu formierte Mannschaft, zusammengestellt, gut zusammengestellt. Sie haben in der Offensive Leute, die wissen, wo das Tor steht. Und ich glaube, dass Schalke eine große Chance hat, aufzusteigen. Und ich auch als Sky-Experte, nichts gegen die anderen Mannschaften. Ich würde mich auf Schalke wieder in der Bundesliga freuen.
Gut, der HSV, Werder Bremen sind auch mit oben dabei. Wollen wir, wie gesagt, nachher alles noch vertiefen. Thema der Woche, so ein bisschen ihr Geplänkel, ihr Scharmützel, wie auch immer, mit Hasan Salihamidžić, der gesagt hat, mich interessiert nicht, was Lothar sagt. Sie haben gesagt, na ja, also wenn er so reagiert, zeigt das ja, dass ich einen Punkt getroffen habe. Hatten Sie eigentlich mal Kontakt persönlich in den letzten Tagen?
Nee. Absolut nicht und muss ja auch nicht sein. Das gehört dazu zum Geschäft. Ich mache meinen Job, er macht seinen Job. Ich, wenn was positiv sehe, sage ich es positiv. Zurzeit glaube ich nicht nur ich, sondern auch Julian Nagelsmann, auch Spieler des FC Bayern. Selbst Hasan hat gesagt, in Bochum haben sie schlecht gespielt. Im Endeffekt haben sie sich ja alle angeschlossen an dem, was ich gesagt habe. Dass die Abwehr nicht so perfekt steht bei Bayern, das hat man nicht nur in Bochum gesehen, das hat man schon im Spiel gegen Leipzig vorher gesehen, das hat man auch in Salzburg gesehen, dass Hernandez nicht eine Top-Leistung bringt. Hat, glaube ich, auch jeder gesehen. Upamecano ist noch nicht angekommen in München. Ich will keinen Spieler wehtun und ich bin auf den Spieler seiner Seite. Nur wenn sie nicht performen, dann muss ich das Kind als in meinem Job beim Namen nennen. Natürlich gönne ich den FC Bayern, einen Verein, für den ich 12 Jahre gespielt habe, Erfolg. Aber er wird jetzt nicht in Watte gepackt und ich werde jetzt nur was loben, was nicht zu loben ist. Hasan hat reagiert. Ja, er nimmt seine Spieler in Schutz. Hätte er das mal früher bei Süle gemacht, hätte er vielleicht auch unterschrieben bei Bayern mit Süle. Süle ist nie so in Schutz genommen wie jetzt Upamecano. Aber Süle hat er auch nicht geholt. Er hat Upamecano geholt, er hat Hernandez geholt für sehr, sehr viel Geld. Und deswegen fehlt mir da das, was ich von diesen Spielern erwartet habe. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und ich kann den Spielern keine Schonfrist mehr geben. Upamecano, 7 Monate bei Bayern, hat mit Julian Nagelsmann in Leipzig zusammengearbeitet. Hernandez ist, glaube ich, jetzt schon das 3. Jahr da, war am Anfang verletzt, aber das ist jetzt auch vorbei. Und deswegen müssen die Spieler auch mit dieser Kritik umgehen können, auch Hasan. Aber ich verstehe Hasan, er schützt die Spieler und er schützt ja auch seine Einkaufspolitik.
Ganz kurz an diesem Punkt, hat Sie jemand aus der Führungsetage mal angerufen, sich bei Ihnen gemeldet und gesagt, Lothar, im Grunde hast du recht?
Nee, aber Sie geben mir ja recht, weil Sie ja selber unzufrieden sind mit den Leistungen, die Sie bringen. Ich war am Mittwoch in Salzburg im Stadion, ich habe Uli Hoeneß gesehen, ich habe Karl-Heinz Rummenigge gesehen. Es waren tolle Gespräche, Herbert Hainer war auch am Tisch gesessen, Hasan ist mir nicht über den Weg gelaufen. Ich habe keine Probleme mit den FC Bayern und ich wäre glücklich, wenn ich sagen könnte, wow, die Abwehr steht, das funktioniert. Aber wir haben ja natürlich auch ein Problem bei Bayern. Sie haben nach wie vor die beste Verteidigung in der Bundesliga. Sie haben den besten Sturm in der Bundesliga, aber Bayern München wird halt anders beurteilt wie Bochum oder Freiburg. Das ist eben auch das Los des Großen, dass man eben dann auch Dinge, die teilweise vielleicht funktionieren und wo man auch fundamentieren kann, beste Abwehr, trotzdem steht die Abwehr nicht so. Und bei Bayern München erwarten wir ja nicht nur die Meisterschaft oder nationale Titel, sondern bei Bayern München wollen wir ja alle, dass sie international eine große Rolle spielen.
So ist es. Und Lothar Matthäus macht seinen Job als Experte. Man nennt die Dinge beim Namen. Gleich sprechen wir intensiv und ausführlich auch über die Bayern. Jetzt aber über den Abstiegskampf. Der VfB Stuttgart war gestern, ich war im Stadion lang auf einem sehr, sehr guten Weg, ließ dann die Chancen aus. Und am Ende ist es dann gegen Bochum Frank Buschmann schiefgegangen.
Konstantinos Mavropanos musste getröstet werden nach dem 1:1 des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Dabei waren die Gastgeber mitten im Abstiegskampf steckend durch dieses Eigentor des Bochumer Innenverteidigers Bela Kotschap in der 56. Minute in Führung gegangen. Kopfball kam von Mangala und dann der Bochumer mit dem Eigentor. Und 20 Minuten später in der 76. hätte Mangala den Deckel drauf machen können mit dieser Riesenchance für den VfB Stuttgart. Dann kam in der Schlussphase Der Gast aus Bochum, letzte Woche noch 4:2 erfolgreich gegen die Bayern mit diesem Aluminiumtreffer des eingewechselten Polter. Und dann diese Aktion von Mavropanos in der dritten Minute der Nachspielzeit. Löwen verwandelte den Elfmeter, Bochum feierte und in Stuttgart zittern sie weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga.
Ja, es waren schon bewegende Szenen gestern in Stuttgart. Die Fans haben dann die Mannschaft auch noch mal unterstützt. Man hat schon gemerkt, wie viel Wucht auch dieser Traditionsverein hat. Kompliment an die Nervenstärke des Schützen Löwen. Und wir hören jetzt aber noch mal in einige Stimmen der Stuttgarter.
Ich glaube, wir hätten einen hochverdienten Sieg eingefahren. Hätten uns mit einem 2-0 früh belohnen können in der zweiten Halbzeit, das Spiel zuzumachen. Und das müssen wir uns am Ende auch dann auf die eigene Fahne schreiben, dass uns das nicht gelungen ist. Und dann ist leider immer noch hinten raus was möglich. Und das gerade einer unserer Besten vom Mindset her und von der Spielqualität her, das passiert, ist schon hart zu nehmen im Moment.
Ganz beschissen. Es tut schon weh. Es ist ein Spiel, das man gewinnen muss, weil wir einfach einen Sack zumachen müssen. Beim Stand von 1-0 haben wir Chancen gehabt, haben es nicht genutzt. Und so ein Gegentor zu bekommen zum Schluss, tut natürlich weh. Wir geben nie auf. Ich glaube, so viel, was gegen uns läuft in dieser Saison, entsteht einfach das Gefühl, jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Ne? Wir haben noch 11 Spiele zu bestreiten. Nächste Woche Freitag ist für mich das nächste wichtigste Spiel der Saison. Und wir wollen versuchen zu gewinnen, ne? Unser Ziel zu erreichen. Ich nehme es so wahr, dass extrem viel gegen uns gelaufen ist und verläuft in dieser Saison. Es ist ein richtiges Brett bisher, bis zu diesem Zeitpunkt. Das ist uns bewusst. Aber deswegen entsteht so ein Gefühl, okay, das den Bock umstoßen zu wollen, umso mehr. Und wenn wir nach den letzten 11 Spielen zurückblicken können und sehen diesen Riesenbrett und trotzdem feiern können, dass wir es geschafft haben, dann ist es eine Kraft und eine Stärke, die uns geben wird und auch eine Bindung, die ein Leben lang halten wird.
Sehr emotionale Worte von Pellegrino Matarazzo, den man so eigentlich gar nicht kennt. Aber man merkt schon, dass das auch was mit ihm macht. Haben Sie, als Sie die Bilder gesehen haben, Gerald, mit gefühlt und sich auch an das erinnert gefühlt, was Schalke in der vergangenen Saison durchgemacht hat?
Ja, wir haben ja, so eng war es ja auch nicht bei uns, aber aber wenn man einfach sieht, allein der Elfmeter, aber vorhin haben ja ein paar Chancen, wo du hast das 2-0 machen müssen. Ja. Und dann, so wie ist es, wenn du unten stehst, dann kommt dann da sowas dazu.
Genau so, oder?
Und dann fährt so ein Elfmeter, wo er sicher ist, er haut den Ball weg, aber sieht den Mann hinter sich nicht. Und angeblich hat der Müller noch angeblich gerufen, aber er hört der Abwehrspieler gar nicht. Und da muss man aufpassen, diese Mitleid zu sagen, ja, wir gucken, nächste Woche wollen wir. Und das ist irgendwann, merkst du, die Spieler werden weniger. Und nächste Woche spielen die in Hoffenheim. Wird auch kein einfaches Spiel. Und daher, also, schwer wird's für Stuttgart.
Also im Endeffekt, es ist ja wirklich tragisch, das damit anzusehen. Ne? Also der Mislintat ist ja vollkommen am Ende. Da kommt ja so viel zusammen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, die haben eine Verletzungsmiserie auch. Dazu noch sehr viel Corona-Pech, dass immer auch dann auch en bloc dann so viele wegfallen. Ich glaube, jetzt waren es gestern 3 Spieler, die dann wieder weg sind.
Nicht unumstrittene Startelf-Spieler, ja. Aber natürlich, es summiert
ja,
sich.
Ja, aber es ist ja trotzdem auch was, das macht ja was, ne? Gerald wird es ja auch wissen, es ist ja gerade in der jetzigen Situation, wo du dich auf so ein Spiel vorbereitest, dann hörst du, boah, 3 Leute, nicht, dass jetzt noch mehr passiert, dass sich noch einer ansteckt oder so. Das stört ja die komplette Vorbereitung auf so ein wichtiges Spiel. Das war ja gestern eins der wichtigsten wahrscheinlich in der jetzigen Phase. Ne?
Ich glaube, jetzt kommt der Kopf noch dazu. Ne? Mhm. Also wenn du da unten stehst, dann merkst du jede Bewegung erst mal mehr, als wenn du jetzt oben stehen würdest. Und also
das ist eine junge Mannschaft. Ne?
Ja,
ist junge
jetzt nicht Mannschaft,
wie auf Schalke, da waren ja erfahrene
Mannschaften. Ja, ne? Die Führungsspieler fehlen ja heute. Ich meine, ich will jetzt auch nicht angreifen, Politik, was sie gemacht haben. Die haben super junge Spieler, die wirklich letztes Jahr auch selber super gespielt haben, aber jetzt fehlt jemand ein Führungsspieler, der die vielleicht diese gewissen Jungs, ich weiß gar nicht, wer da ein Führungsspieler jetzt ist.
Eigentlich könnte es Mavropanos sein. Lothar hat ihn ja auch schon gesehen und der hat nun gestern gerade Pech gehabt. Der ist so von Type und der Anton Innenverteidiger gilt auch noch als Führungsspieler, aber natürlich sind jetzt nicht so die da, die Frimmern wegen an Bordon oder Soldo.
Du hast ja letztes Jahr einen Castro gehabt, der dann halt auch ja, für die Mannschaft auch wichtig war. Auch vielleicht für die Kabine war er wichtig.
Fairerweise muss man sagen, als der VfB das letzte Mal abgestiegen ist, waren Spieler wie Gentner, wie Zieler, wie Aogo, also erfahrene Spieler da, den einen Königsweg gibt es nicht. Aber Lothar, wenn man das so sieht, hat man das Gefühl, dass das passt zu so einer Saison. Ne? Also wenn du jetzt nun in so einem überlegen geführten Spiel am Ende den Ausgleich bekommst.
Also hat es gerade gesagt, viele Chancen da gewesen. Den Sack musst du vorher zumachen. Ich kenne diese Spiele auch. Auch bei Bayern München haben wir solche Spiele erlebt. Champions League Finale 99. Ja, es gibt solche Spiele immer. Aber natürlich in so einer Situation ist es noch schlimmer. Wenn du irgendwo im gesicherten Mittelfeld spielst, okay, dann hast du einen Punkt geholt. Dann tut es nicht weh. Aber gerade jetzt mit dem Abstand zum Relegationsplatz, es sind noch 3 Punkte, dann wären 3er enorm wichtig gewesen. Anschluss zu finden zu Augsburg, Anschluss zu finden zu Hertha. Andere mit reinziehen in den Abstiegsstrudel. Auch die ein bisschen nervös machen, Druck auf sie auszuüben. Das gelingt ihr natürlich dann mit solchen Heimergebnissen nicht. Gestern wäre ein Sieg Pflicht gewesen, ranzukommen. Nächste Woche, Freitagabend, glaube ich, ist das Spiel Hoffenheim. Die sind auf Champions-League-Kurs. Also die Spiele werden nicht einfacher. Und wie gesagt, der Kopf wird irgendwann mitspielen. Ich bin froh, dass ich diesen Abstiegskampf nie mitmachen musste. Aber ich kann mir vorstellen, dass das enormer Druck ist. Und für so viele junge Spieler, die haben ja keine Erfahrung. Nicht nur, weil sie jung sind, sie haben auch wenig Erfahrung in der Bundesliga. Viele kennen die Bundesliga erst seit kurzem. Und das wird keine einfachen Wochen werden für den VfB Stuttgart. Sie müssen einfach wieder mal ein Erfolgserlebnis haben, ein überzeugendes Erfolgserlebnis, dass sie auch wieder an sich glauben. Sie spielen auch nicht mehr so frei auf, sie spielen nicht mehr locker, die Lockerheit fehlt mir. Aber ist ja klar, wenn da oben alles arbeitet, wie sollst du dann locker auftreten? Diese Leichtigkeit, sie können's. Aber ich sage, es ist auch eine Kopfsache und der muss so schnell wie möglich frei werden.
Man hat das gestern ja nach dem Spiel gesehen. Du hast die Szenerie ja dann vor Ort auch gesehen. Die sind ja teilweise zusammengebrochen, die Spieler, und haben geweint auf dem Platz. Ne? Also es ist noch mitten in der Saison. Also es ist auf der einen Seite schön, dass es denen halt nahe geht, ne? Die Mannschaft lebt. Aber auf der anderen Seite sind die wahrscheinlich auch mit der Situation einfach jetzt auch schon überfordert.
Diese Gesichter sieht man eigentlich, wenn man abgestiegen ist. Ja. Und sie sind ja nicht abgestiegen. Sie haben ja noch große Chancen. 10 Spiele, 11 Spiele sind es ja noch Minimum. Und da können sie ja noch die Punkte holen. Aber es ist ja schon wieder so ein Negativerlebnis gewesen gestern mit diesen überflüssigen Elfmetern, mit diesen vergebenen Torchancen. Und das arbeitet ja noch mehr, wenn man jetzt gestern eine überzeugende Leistung gemacht hat, wenn man vielleicht in der Schlussphase selbst das 1:1 gemacht hat, dann nimmt man was Positives mit. Aber jetzt haben sie ja schon wieder mit Negativdingen zu tun, die sie verarbeiten müssen.
Was muss der Trainer jetzt in so einer Phase ausstrahlen? Ist ja für ihn auch nicht leicht. Ich kann total nachvollziehen, dass dich das auch anfasst, wenn du nach so einem Spiel dann mit einem Punkt nur rausgehst. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Souveränität gefragt. Was muss der Trainer jetzt ausstrahlen? Ich
glaube, einfach Gespräche. Gespräche einfach mal. Die Jungs haben mal diesen, auch mal ab und zu mal, hört sich einfach an, mal diesen Spaß im Training wieder reinzubringen. Mhm. Dass die Jungs das schnell verdrängen, weil ich glaube, nach so einem Spiel kann ich mir vorstellen, wie heute das Auslaufen aussehen wird. Alle sind noch niedergeschlagen, aber nach einem Tag frei muss der Trainer hinbekommen, dass Fokussierung auf Hoffenheim gelegt wird. Und da muss vielleicht eine gewisse Lockerheit dann reinkommen. Klar, ich sag's, wenn du unten stehst, diese Lockerheit kriegst du einfach nicht einfach. Und da wäre ein Trainer einfach, da wäre der Manager auch gefragt und da müssen einfach gesprochen werden.
VfL, ein Wort. Du begleitest den VfL auch neben Schalke. Ist schon fast ein Wunder, ne? Also was da passiert. Thomas Reis hat gesagt, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, wäre es dann eben solches.
Ja, es ist aber so herrlich belebend, dass diese Mannschaft einfach genauso spielt. Ich finde ja dieses Stadion einfach, es ist in meinen Augen immer noch das geilste, Entschuldigung, aber Fußballstadion, weil man so nah dran ist, ne, alles voller Taubenkacke und so, und es ist ja so, ne, ja,
aber
es ist so, ein englisches Stadion und genau so ein Fußball wird da gespielt. Die haben sich gegen die Bayern, haben die sich ja wirklich in jeden Ball geworfen und haben sich da so reingepusht, und das ist nicht das erste Spiel. Sie haben zwar immer dann auch wieder so eine Delle drin, das war gestern jetzt ja auch nicht gerade Fußball-Leckerbissen, ehrlich gesagt, aber die spielen einfach Fußball mit Herz und das macht, sie haben unglaublich coole Typen in der Mannschaft. Das finde ich eine spannende Mischung. Hätte ich zu Beginn Thomas Reis nicht zugetraut, bin ich ehrlich. Mittlerweile macht er das überragend. Das muss er halt auch erstmal moderieren.
Das merken wir uns noch, wenn wir nachher über Dimitrios Gramotzis sprechen.
Ja, diesen Konkurrenzkampf musst du moderieren. Und das kann, glaube ich, nicht jeder. Und der macht das ja perfekt. Der behandelt alle Spieler gleich und da müpft keiner auf. Und die fliegen ja regelmäßig, wenn die unter der Woche nicht trainieren, landen die auf der Bank.
Ne? Ja. Absoluter Konkurrenz.
Ich meine, also du kannst es machen, wenn es läuft.
Ja, klar.
Wenn es läuft.
Und ja, wobei, er hat es aber auch gemacht, dass es nicht lief. Ne? Also ich meine, Erhan Masovic, überragende Hinrunde gespielt, weil Bella Kotschap ja auch eine Denkpause bekommen hat. Jetzt ist Bella Kotschap, hat gemerkt, oh ja, vielleicht mache ich es ein bisschen anders. Jetzt sitzt Masovic, der eine tolle Hinrunde, sitzt auf der Bank. Also der zieht das gnadenlos durch, finde ich super.
Lothar, ein Wort noch zum VfB. Der Sportdirektor Sven Mislintat wurde hier in der vergangenen Woche von ihrem Freund Armin Fee kritisiert. Nach dem Motto One-Man-Show droht FC Mislintat. Hat er gestern im Interview natürlich relativiert. Ist ja auch klar, er hat feste Überzeugungen, er ist konsequent. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und er hat jetzt aber sinngemäß schon gesagt, im Grunde gibt es so eine Art Jobgarantie für den Trainer. Jetzt vereinfacht wiedergegeben, hängt nicht an Ergebnissen, sondern am Auftreten.
Ich finde es auch richtig, dass man es nicht allein von den Ergebnissen abhängig macht, weil der Trainer kann nichts dafür, wenn einige mit Corona ausfallen, viele Spieler verletzt, wichtige Spieler verletzt, vor allem in der Offensive. Und das ist ja dann nicht den Trainer seine Schuld. Der Trainer macht für mich einen souveränen Eindruck. Auch diese Aussagen, die wir gerade gehört haben von ihm, die waren gut. Er wird einen guten Draht zur Mannschaft haben. Er wird auch bei den Fans nicht in Frage gestellt. Er hat ein gutes Auftreten. Auch bei uns, bei den persönlichen Interviews vor den Topspielen, die wir ab und zu mit ihm geführt haben. Er wirkt souverän, er wirkt klar und er hat einen guten Draht zur Mannschaft. Und ich glaube, das ist das große Plus, dass man eben einen Trainer hat, wo eigentlich alle auch hinter ihm stehen. Weil wenn jetzt die Trainerdiskussion noch aufkommen würde, dann wäre es ja noch mal was Negatives. Das braucht keiner. Umso mehr Themen aufkommen, umso schwieriger wird es ja für die Mannschaft. Und ich würde auch dem Trainer vertrauen, wie er auftritt. Ich weiß nicht, wie er im Tagesgeschäft mit der Mannschaft umgeht, aber man hört eigentlich nur das Beste aus der Stuttgarter Gegend, dass eben der Trainer und die Mannschaft wirklich eine Einheit bilden. Und das sieht natürlich auch der verantwortliche Sportdirektor. Und deswegen gibt es gar keinen Grund, über den Trainer anzufangen zu diskutieren.
Ja, man sieht das auch, dass sie auch so wie auftreten. Also es ist ja nicht so, dass du merkst, die Mannschaft hat irgendwas gegen den Trainer. Also das ist eine Mannschaft, die wirklich auch gestern wirklich überpaced haben. Die haben alles dafür gesucht, nur leider die gewissen Chancen, was sie hatten, nicht gemacht haben. Und ich glaube schon, dass der Trainer schon der richtige Mann ist und hoffe, dass sie ja dann auch schaffen, da rauszukommen.
Sehe ich genauso. Also das Problem ist, jetzt hat er schon wieder den nächsten Verletzten, Silas. Den halte ich auch für wichtig. Ne? Das ist ein schneller Junge, der dann auch mal, vielleicht einfach auch bei den so Spielen wie gegen Hoffenheim, wo Stuttgart sicherlich nicht viele Chancen haben wird. Das ist dann einer, der mit seinem Pace dann einfach auch mal da ein paar, drei, vier vorbeiläuft. Jetzt, ich weiß noch gar nicht die Diagnose, aber
Schulter ausgekugelt. Okay. Ne? Ja. Sehr, sehr schmerzhaft, ist dann unter Narkose wieder eingerenkt worden. Kalajdzic fehlt, sucht seinen Rhythmus. Der hat in der vergangenen Saison, war dann natürlich auch die lebende Torgarantie. Hier, so kommen schon viele Dinge zusammen. Abschließend dazu, Lothar, wird der VfB zumindest die Relegation erreichen oder wird das jetzt ganz, ganz schwierig?
Ja, sie haben gute Chancen, den Relegationsplatz zu erreichen. Es kommt natürlich auch auf die anderen Mannschaften an. Erstmal musst du dich um sich selbst kümmern. Aber Augsburg performt auch nicht so überragend. Ich habe gestern Leute aus Augsburg gesprochen, sagen, es war eines der schlechtesten Heimspiele überhaupt. Ja, die Hertha spielt heute noch gegen Leipzig, aber hängen die Trauben auch sehr hoch. Also viele Punkte gehe ich jetzt davon aus, in der derzeitigen Form, wie Leipzig und Hertha spielt, wird Hertha nicht holen. Also bleibt Hertha auch dabei. Und umso mehr hinten dabei bleiben, umso größer ist die Chance. Also ja, die anderen können sich auch nicht befreien. Und deswegen sehe ich die Stuttgarter schon noch von den Chancen her auch in der nächsten Saison in der Bundesliga.
Wir sprechen gleich über Schalke. Mit Gerald Asamoah unter anderem und mit unserer Runde und über die schwierige Mission Wiederaufstieg. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen nachher über die Bayern und über Borussia Dortmund, aber jetzt über Schalke. Und starte mit einer netten Anekdote. Ich habe gehört im Phrasenmeer von Kai Tramann folgende Geschichte. Frei nach Gorbatschow, wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Wie war das bei Ihnen, als Sie bei Schalke mal beim Probetraining zu Beginn zu spät kamen und Mirko Slomka der Trainer war?
Nee, das war in Hannover.
Ach, in Hannover
96. Okay. Damals B-Jungspieler noch von Hannover. Und es hieß, die Talenten sollten beim Profis mittrainieren. Peter Neuer war Trainer bei Hannover.
Oh Gott.
Und leider haben wir, Bus hatte ich verspätet. Ich war ja nicht der Einzige, sondern es waren über 5 Spieler da drin. Und dann kam er über 5 Minuten zu spät. Dann hieß es, wenn ihr Profi werden wollt, kommt pünktlich. Und er hat mit uns kein Wort mehr gesprochen. Dann waren wir raus. Und das normal, glaube ich, auf Mirko Slomka bezogen, war es so, dass ich, damals habe ich einen Dorfverein gespielt bei uns in Hannover. Und bei mir war es so, wenn ich raus dürfte von zu Hause, dann dürfte ich nur zum Training, weil sonst muss ich halt bei den Eltern mithelfen. Und dann habe ich überall mittrainiert. Und dann wollte ich bei meinem Cousin bei Hannover 96 mittrainieren. Und ich kam leider zu spät. Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und dann kam aus der LK Fabian Ernst, mit dem ich in der 6. Klasse war. Und er meinte, ey, dann trainiert doch bei uns mit, bei der RCB. Da war Slomka Trainer, meinte Slomka, ja komm, mach mit. Hab dann einmal mittrainiert und er wollte mich unbedingt haben und habe dann direkt einen Vertrag unterschrieben.
So gingen damals noch Karrieren aus. Und jetzt sind Sie bei Schalke und wollen wieder in die erste Fußball-Bundesliga. Und es gibt viele Fans in Deutschland, die auch darauf hoffen, dass die großen Traditionsvereine wieder in der ersten Liga sind. Und es sieht im Moment Vinko Bečanić so aus, als könnte es gelingen.
Es gibt wieder zunehmend Gründe zum Feiern auf Schalke. Wie am Freitag, nach dem 2:0 gegen Paderborn. Die Mannschaft hatte unter Druck gestanden und ihm standgehalten.
Auf Schalke ist der Druck immer da. So, aber trotzdem macht es auch Bock, sich darauf zu freuen, dem Druck standzuhalten, umzusetzen und dann in die Kurve reinzuwinken.
Schalke scheint mittlerweile richtig angekommen in der zweiten Liga. Lange hatte der Verein die Eindrücke des bitteren Abstiegs im vergangenen Jahr mitgeschleppt.
Es ist hart.
Tja, und plötzlich waren sie Zweitligist und mussten sich nicht nur mit gefühlten Erstligisten wie Bremen oder Hamburg rumschlagen. Nein, jetzt verliert man eben auch schon mal gegen Regensburg oder Karlsruhe. Diese Saison ist kein Durchmarsch. Zurück in die Belle Etage. Das erlebten sie wieder vor einer Woche, als sie hätten nachlegen müssen im Aufstiegsrennen, aber stattdessen in Düsseldorf verloren. Doch es wirft sie nicht um.
Wir haben noch fast ein Drittel der Saison zu spielen und da müssen wir so viele Punkte wie möglich holen. Und wenn wir die holen, dann werden wir auch eine gute Rolle spielen bis zum Ende. Und das ist einfach wichtig jetzt. Ob der HSV oder Werder oder egal, wer mal gewinnt oder weniger, das ist nicht unsere Baustelle.
Schalke baut unverdrossen an der Zukunft. Mit einem Kader, klug zusammengestellt von Ruben Schröder. Zwischenzeitlich, wie man hörte, als Eberl-Nachfolger in Gladbach im Gespräch. Er hatte und hat wohl anderes vor.
Ich fühle mich auf Schalke wohl. Wir haben hier was angefangen, wir haben richtig investiert, wir haben super viele Transfers gestemmt. Und dass irgendein Name gespielt wird, das ist nochmal am wichtigsten ist, wir machen einen guten Job. Den mache ich für Schalke. Ich bin hier mit voller Überzeugung. Und das ist doch das, was zählt.
Nur der Aufstieg als Saisonziel zählt, sei dahingestellt. Erstmal wohl eher wichtig, dass die Identifikation mit Liga 2 gelungen ist. Die Gegner, nicht mehr die ganz großen Namen, die Ziele entsprechend auch eine Nummer kleiner, wie am Freitag.
Man hat auch gesehen heute gegen eine Mannschaft, die auswärts noch ungeschlagen ist, wie schwer es ist, in der zweiten Liga zu bestehen. Aber das ist ein Kompliment an die Spieler, dass sie das geschafft haben. Das sind wir die Ersten in dieser Saison, die Paderborn diese Niederlage zugefügt haben.
Und das haben sie gefeiert. Wie sagt Ruben Schröder, auf Schalke ist der Druck immer da. Aber es soll eben auch Bock machen, sich dem Druck zu stellen, erfolgreich zu sein und dann in die Kurve zu winken. Und dazu gibt's ja zuletzt wieder häufiger Anlass auf Schalke.
Und natürlich, Gerald, ist das Bild jetzt auch noch mal hängen geblieben von Ihnen nach dem Abstieg. Heute sind Sie bester Laune, freuen wir uns sehr. Und da waren Sie richtig mitgenommen. Wie lange hat Sie das beschäftigt?
Schon ein bisschen, Gobbe. Es war abzusehen, dass wir die Chance nicht da waren, so richtig drin zu bleiben. Und wie ich auch gesagt habe, wenn du weißt, es passiert irgendwas, aber trotzdem irgendwie eine Hoffnung hast, vielleicht könnte irgendwas anderes passieren. Und dann haben wir es dann getroffen in Bielefeld, wo du dann halt das Spiel leider verlierst und dann absteigst. Und die einfach die Worte fehlen, weil du dir gar nicht vorstellen kannst, dass Schalke nur für eine zweite Liga spielt. Und das war halt das, was einen beschäftigt hat. Und das hat.
Sind damals viele Fans auch in den Wochen danach auf Sie zugekommen und haben Ihnen mal geschildert, was es für Sie bedeutet, dass Schalke absteigt? War ja der erste Abstieg seit 88.
Fans, glaube, dadurch, dass du jetzt Social Media hast, schreiben sehr, sehr viele Leute. Und glaube, viele Fans haben geweint, viele Fans waren enttäuscht, sauer. Obwohl ich das nachvollziehen kann. Ich glaube, das, was ich gefühlt habe, kann ich mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Fans gefühlt haben, weil wir einfach enttäuscht waren, dass wir einfach es nicht geschafft haben, in der S-Liga zu bleiben. Und glaube, diesen Traurigkeit könnte man kein Fan wegnehmen, weil es einfach richtig so ein Schmerz das war.
Lothar, Sie haben eben gesagt, dass Sie das Spiel von Schalke am Freitag gesehen haben, in Teilen jedenfalls, vielleicht sogar komplett. Welchen Eindruck hatten Sie? Ist diese Mannschaft erstligareif tendenziell?
Ja, wenn erste Liga ist was anderes, dann kommen wieder die spielerischen Gründe, sind dann im Vordergrund die spielerische Qualität. Die kannst du in der zweiten Liga zweiten Liga nicht so umsetzen, bin ich der Meinung. In der zweiten Liga geht es erstmal über Kampf. Da spielst du eben auch gegen Mannschaften, die wirklich die Underdogs sind. Aber da musst du erstmal dagegen halten. Allein mit dem Ball hin und her schieben. Ich glaube, dass Schalke schon spielerisch sich steigern kann. Auch die Qualität in der Mannschaft ist stärker, wie sie vielleicht performen. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass sie die Spiele gewinnen. Und gegen Paderborn, ich glaube, Paderborn hat das erste Auswärtsspiel verloren in dieser Saison. Das ist ja dann schon ein Zeichen, wo man da auch gesetzt hat, weil sie eben da anders spielt wie zu Hause. Und das hat Schalke angenommen, taktisch umgesetzt. Sie waren jetzt nicht feldüberlegen. Ja, das war alles so Zweikämpfe, es war alles so ausgeglichen. Aber sie hatten im Endeffekt die Bereitschaft einfach und den Willen und die Leidenschaft zu leiden. Nämlich 5-6 Kilometer mehr zu laufen. Ich glaube, das waren 127, 128 Kilometer. Ja. Bayern München läuft 113 im Schnitt. Also das sieht man schon, dass da mal locht wird. Und das will ja auch der Fan auf Schalke sehen. Und das haben sie vielleicht in den letzten Jahren vermisst. Und deswegen stehen sie auch in der zweiten Liga hinter dieser Mannschaft, weil die Mannschaft zeigt zumindest das, was man vielleicht in den letzten 2-3 Jahren vermisst hat. Da wollte man schön spielen, ist da damit untergegangen. Vielleicht hat man auch nicht die richtigen Spieler geholt für diesen Verein. Schönspieler, sehr viel Geld verdient, aber vergessen, vielleicht in den Zweikampf zu gehen. Und deswegen ist Schalke mit voller Unterstützung von den Fans, weil wieder Schalke das zeigt, was die Fans von ihnen erwarten. Ob sie jetzt einen Doppelpass spielen, ob sie mit der Hacke spielen, das erwarten sie gar nicht. Sie erwarten nur, dass sie alles geben und womöglich das Ziel erreichen, das zum Anfang der Saison vielleicht gar nicht ausgesetzt war, nämlich aufzusteigen. Und da ist Schalke auf einem guten Weg mit anderen 4-5 Mannschaften.
Dennoch werde ich nicht so ganz schlau aus dieser Schalker Saison, Dirk, wenn ich beispielsweise mir das Spiel in Düsseldorf vergegenwärtige, dass das total enttäuschend war und insgesamt man schon auch Ausschläge nach unten natürlich sehen muss. Jetzt mach uns mal schlau. An welchem Punkt ist Schalke?
Also ich finde das auch unheimlich schwierig. Also was ich der Mannschaft nie absprechen würde in den letzten Wochen, in den letzten Spielen, war immer der Wille, was Lothar auch sagt. Also das merkt man, die wollen halt. Aber ich habe den Eindruck, dass da irgendwo eine Hürde ist, die sie noch nicht überspringen könnten, was sie eigentlich könnten. Also ich sage ja, die Qualität in der Mannschaft ist da. Ich hatte den Eindruck, kurz bevor das Jahr zu Ende war, da hat Schalke in Hamburg gespielt, unglücklich 1-1, da waren sie die deutlich bessere Mannschaft, dass sie diesen Entwicklungsschritt genommen haben. Auch Gramozis, der hatte da eine tolle Idee, Itakura als Hybridspieler, nennt man das, glaube ich, heutzutage, einzusetzen. Das kam bei der Mannschaft auch gut an. Und dann starten sie ins neue Jahr gegen Kiel. Wir nehmen ja immer das Düsseldorf-Spiel raus, aber dann spielen sie gegen Kiel. Und das war 15 Minuten richtig toll und danach war es leer. Weil dann einfach so die Idee, Jan muss liefern, der macht das super, nur in diesem Jahr ehrlich gesagt noch nicht. Gestern, am Freitag hat er wieder einen tollen Standard geschlagen, aber über die linke Seite kommt nicht viel, weil die Mannschaften sich darauf eingestellt haben. Rechts hat Schalke Verletzungspech, aber die Mannschaft hat dann keine Idee mehr und dann fängt nämlich der Kopf auch an.
Wäre für diese Idee der Trainer zuständig?
In Teilen finde ich das schon. Ja, also der ist super bemüht. Wenn man den auf dem Trainingsplatz sieht, ne, der ackert da und der, also auch an der Seitenlinie, der gibt immer Gas. Aber das ist halt auch nicht alles. Ne, Maloche ist tatsächlich nicht alles. In der zweiten Liga, klar, geht auch viel um Glück, ne, bei den Mannschaften. Da weiß man teilweise auch nicht so ganz, was da kommt. Die sind auch immer alle bis in die Haarspitzen drauf. Zirkus ist in der Stadt, ne, Schalke ist da, Terrain, erst einmal in der Arena. Kommen alle rein, machen erstmal Fotos und dann geben die natürlich Vollgas. Aber das muss ich als Schalke auch wissen. Die haben eine sehr erfahrene Mannschaft. Da sind, von der Mischung her ist das super. Aber da darf gerne fußballerisch auch ein bisschen mehr kommen. Weil, wie gesagt, das geht hinten raus.
Du hast jetzt formuliert, dass du nicht sicher bist, ob Gramozis bei Aufstieg A der richtige ist oder B bleibt. Warum diese Zweifel?
Also sein Vertrag verlängert sich automatisch, wenn er aufsteigt. Ich finde, er hat es bis hierhin, oder er hat die erste Aufgabe super gemeistert. Nämlich aus diesem bunten, kunterbunten Haufen eine Einheit zu formen, eine Mannschaft zu formen. Aber ich finde, dass da halt dann auch mehr zugehört. Er muss den nächsten Schritt gehen, das ist halt Schalke 04. Mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen mehr eine Spielidee. Da fehlt mir ein bisschen mehr Flexibilität. Solche Ideen wie Itakura in Hamburg habe ich viel zu wenig gesehen. Er hat mit Bülter probiert, bisschen notgedrungen.
Ja, aber du musst ja Hamburg Spiel auch anders sehen. Wie spielt Hamburg? Du kannst ja diesen Idee, was er hatte, du musst ja Spiel zu Spiel schauen.
Genau.
Und okay, gehen wir spielen. Du kannst jetzt die Art und Weise, wie wir in Hamburg gespielt haben, kannst du jetzt sagen, jetzt kein KSC, mach ich das Gleiche.
Nee, natürlich nicht.
Das ist ja,
aber da musst du eine andere Idee haben.
Ja klar, und Ideen hat er. Guck mal, ich will jetzt ja nicht über einen Trainer diskutieren bezüglich, ich sehe, wie der Trainer arbeitet, hast du gerade auch gesagt. Er hat immer eine Idee vor jedem Spiel und guck mal, das setzt er auch um. Dass man halt auf der rechten Seite Probleme haben, dass wir da Spieler ausfallen, dass man sagt, okay, wir versuchen das mit Marius. Er hat es okay gemacht, aber am Ende hat er gemerkt, okay, er ist vorne eher besser, aber hat er dann auch beim nächsten Spiel gemerkt. Also guck mal, er bringt gewisse Flexibilität rein, aber man muss aufpassen, dass man nicht das Schalke haben will, was man war. Es ist einfach, wir haben eine Mannschaft, die die meisten Leute kennen gar nicht, in so ein großes Stadion zu spielen bei Schalke. Und diesen Druck, Schalke 04, damit umzugehen, ist auch nicht einfach für viele Spieler.
Aber das ist ja doch ein Druck, der so noch gar nicht entfaltet ist, wie er dann mal wird, wenn man wieder Zuschauer hat. Es sind ja seit Wochen keine Zuschauer beim Training und so. Bei Schalke hast du normalerweise 400, 500 Leute stehen.
Aber das sagst du so. Aber die Jungs, ich mir in der Kabine, klar wissen die Jungs, was zählt. Die Jungs, klar, wir sagen, wir wollen aussteigen, die Jungs wollen aussteigen. Und das ist automatischer Druck. Automatische Druck für die Jungs.
Ja, aber deswegen ist die Mannschaft ja so aufgebaut, dass da sehr erfahrene Leute wie ein Danny Latzer, wie ein Dominik Drexler, wie ein Simon Terodde, der das, glaube ich, alle schon gemacht hat, das ist ja bewusst so aufgebaut worden. Wird ja auch immer von Ruven Schröder vor der Saison gesagt. Wir holen extra diese Spieler, weil wir genau wissen, in der zweiten Liga kommt diese Situation, dass alle hier reinkommen und sagen, Tetere gegen Schalke, und dass dieser Druck da ist, weil der Verein so groß ist. Da hast du so erfahrene Spieler. Wie gesagt, ich finde, das ist am Anfang super gewesen, dass man da ergebnisorientiert gespielt hat. Wie das dann funktioniert mit einer zusammengewürfelten Truppe, ist erstmal egal. Hauptsache, man sammelt Punkte. Ich finde aber, dass die Mannschaft jetzt an einem Punkt ist, wo sie den nächsten Schritt machen muss, weil sie das auch könnte. Und das muss der Trainer ihnen dann auch vermitteln. Und ich finde, um nochmal zum Beispiel Bülter zu kommen.
Ich würde einmal gerne beim Trainer bleiben. Warum gibt es denn gefühlt immer wieder Zweifel an ihm? Ich kenne ihn noch, Lothar auch als Spieler, war auch ein Fighter, ein ganz ehrlicher, guter Typ, der in Darmstadt das auch gut gemacht hat. Und dennoch hat man von außen betrachtet immer wieder den Eindruck, irgendwas scheint zu fehlen. Also weil klar, diese Zweifel immer wieder auf.
Es ist einfach nicht für Dimi. Guck mal, du bist mit Dimi, sagen wir so, die letzten Spiele reingegangen und du bist abgestiegen. Klar, jetzt baust du eine ganz neue Mannschaft vor mit Dimi, der halt einfach eine Idee hat, Spielidee, das setzt er um. Du hast eine ganz neue Mannschaft, die du einfach schaffen musst, deine Idee einzuprägen. Und dass viele Fans automatisch das, was letztes Jahr passiert, da ab und mal mit Dimi vergleichen, ist, wirst du nie wegdenken. Aber ich sehe aber, wie Dimi tag und täglich da arbeitet und alles dafür tut. Und ich glaube, du bist ja aufpassen, fast bei jedem Trainer, weil ich habe noch nie einen Trainer, der so früh da ist, sondern der eine der Letzten geht, der tut alles dafür. Und daher verstehe ich ab und zu mal nicht diese negativen Art gegenüber Dimi, weil ich einfach sehe, was da alles reinbringt.
Glauben Sie, er bleibt in der neuen Saison?
Es ist alles geregelt. Also vertraglich ist das alles geregelt und da brauche ich nicht viel dazu zu sagen.
Das Problem ist halt, dass er zu spät reagiert. Ich wollte gerade das Bülter-Beispiel nehmen. Dann versuchst du ihn auf der rechten Seite zu bringen. Das ist ja gut, wenn der Trainer, ich hatte das gar nicht auf dem Zettel, dass der Bülter da schon mal gespielt hat in Magdeburg und glaube gegen Union auch mal. Dann bringt er ihn, funktioniert nicht. Okay, aber dann muss ich auch reagieren. Da muss ich in der Halbzeit reagieren. Ich habe noch einen Mann auf der Bank sitzen, einen Henning Matriciani. Klar, der ist unerfahrener, aber der fühlt sich da deutlich besser zu Hause. Aber dann reagiert er nicht.
Welchen Eindruck, Lothar, haben Sie vom Trainer?
Ja, alles, was eigentlich gesagt worden ist. Er arbeitet viel. Natürlich hat er eine schwierige Phase. Er ist der Abstiegstrainer von Schalke gewesen. Das musste ja auch erstmal irgendwie selbst verdauen und auch nach außen verkaufen. Man hätte auch sagen können, okay, durch den Abstieg versuchen sie mit einem neuen. Anscheinend macht er ja eine gute Arbeit, weil die Verantwortlichen Schalke haben ja auch die Augen offen und sehen, was passiert. Jetzt die einzelne Arbeit tagtäglich oder die Ansprache in der Kabine, das kann Asser beurteilen. Aber wie gesagt, er holt die Punkte mit der Mannschaft. Und das Wichtigste ist, dass sie jetzt bis zum Ende da oben dabei bleiben und dann mit dem notwendigen Quäntchen Glück in diesen Aufstiegskampf in der zweiten Liga einfach den Aufstieg schafft. Und
was braucht es denn, Lothar, um in dieser Liga aufzusteigen? HSV
Glück, ist oben Glück, Werder. Glück. Ich sage Glück, weil das ist so ausgeglichen da oben. Und man kann ja im Endeffekt, und da braucht man wirklich viel Glück, es sind jetzt da 6 Mannschaften oben dabei, die wirklich einige Punkte auseinander sind. Natürlich erwartet jeder von Werder, vom HSV und von Schalke, von diesen 3 großen Aufstieg. Darmstadt kann befreiter aufspielen, St. Pauli kann befreiter aufspielen. Also von dieser Seite ist es schon schwierig, auch mit diesem Druck umzugehen, von dieser Tradition her, von diesen Folgen dieser Vereine. Natürlich erwartet da jeder, ja, St. Pauli und Darmstadt hat es da ein bisschen einfacher, von denen erwartet nicht unbedingt jeder den Aufstieg. Und deswegen, wie gesagt, einfach die Saison so gut abschließen, wie es geht, den Aufstieg mitnehmen und dann kann man ja über den Trainer diskutieren, ob er weiterhin Trainer bleibt in der ersten Liga oder ob er im Endeffekt ersetzt wird. Ich glaube, jetzt sollte man diese Diskussion gar nicht anfangen, weil er ist mit einer Mannschaft, die zusammengewürfelt worden ist, natürlich jetzt schon 6-7 Monate zusammenspielt, ist er auf dem richtigen Weg, in einer guten Position.
Will Schalke hoch?
Ja. Sag bitte nicht nein jetzt. So, ja.
Das will ich jetzt hören. Also,
klar will ich auch steigen.
Ja gut.
Klar,
also. klar. Ist das gut. Das erklärte Ziel?
Wir haben einen Dreijahresplan. Dreijahresplan? Was ist denn los mit dir?
Ich finde das immer so.
Nee, ist okay. Wir haben jetzt eine Chance aufzusteigen. Wir stehen sehr, sehr gut. Klar werden wir alles dafür tun, aufzusteigen.
Das muss das Ziel sein von Schalke 04.
Also,
wie ich vorhin gesagt habe, hätte jemand gesagt, dass wir zu jetzigen Zeitpunkt da stehen, wo wir stehen, hätte ich direkt unterschrieben. Daher sage ich.
Aber Ziele muss man anpassen.
Also, ja, klar, ist angepasst. Wir haben ja bisher immer gesprochen, wir wollen ausscheiden.
Das kannst du auch den Fans gar nicht verkaufen,
wenn du jetzt sagst. Ich sag's immer noch, Dreijahresplan.
Und aber dieser Dreijahresplan, ja. Das ist ja eigentlich eine Absicherung eher für die Fans, zu wissen, boah, wenn wir jetzt nicht hochgehen, dann wird der Verein nicht in Schutt und Asche landen, sondern das ist durchfinanziert. Es wird zwar Auflagen geben, definitiv, so oder so, die wird Schalke aber auf jeden Fall erfüllen können. Aber mit der Mannschaft, mit dem Kader musst du hoch.
Aber Dirk, du weißt ja schon, was passiert auf Schalke. Und wenn wir jetzt aufgestanden wären, Anfang der Saison, ey, wir steigen auf, was hättest du dann gesagt?
Ja. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, also du musst das trotzdem doch anpassen. Also ich meine, vor der Saison, ey, hätte ich alles drauf gegeben und hätte gesagt, sofort nehme ich. Ich habe ja auch ein Jahr lang gelitten da.
Aber gibt's jemanden, der nein sagt? Gibt's jemanden, der sagt, der will nicht aufsteigen?
Ich finde es aber gut, dass es so offensiv, ihr habt bis zum Ende des Jahres hat Schalke das nicht gemacht. Das ist erst, als Viktor Pálsson hingegangen ist und gesagt hat, so, Leute, was reden wir hier? Ich will hoch.
Ja, und das sagt er auch der hat eine Strafe bekommen, wollte ich nur sagen.
Ach so,
Spaß. Nein, Spaß.
Lothar? Also ist ja nicht nur auf Schalke so. Ich höre das immer, der Aufstieg kommt zu früh oder sowas. Der Aufstieg kann nicht zu früh kommen. Wenn ich den Erfolg haben will und ich habe die Möglichkeit, dann will ich den größtmöglichsten Erfolg als Sportler erreichen. Ja. Und wenn Schalke jetzt in dieser Position spielt, die brauchen jetzt nicht mehr an Abstieg denken oder an sonst irgendetwas, ja, dann heißt es für mich, für alle anderen Vereine, aber auch die da oben stehen, unser Ziel ist aufzusteigen.
Ich will aber jetzt auch Gerald da einmal beipflichten, denn Schalke kann den Laden nicht zumachen oder zusperren, wenn der Aufstieg nicht klappt. Da können wir ja nachfragen beim HSV. Klar, aber das Ziel Aufstieg wird klar benannt. Das war ja
also wenn du da stehst und die Chance aufzusteigen, dann musst du einfach darüber reden.
Es gab jetzt Informationen, dass es nach dem missglückten Spiel in Düsseldorf so eine lange Teamsitzung gegeben habe. Ist das so? Und wenn ja, was war Inhalt? Die muss sehr lang gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich frage es ganz bewusst.
Also wir haben lange gefrühstückt.
Also nicht schlecht.
Lange gefrühstückt zusammen. Ja klar, ich meine, wenn du ein Spiel in Düsseldorf so ablieferst, wo du erst am Tag richtig schlecht spielst und mit Glück mit 1-0 in Führung gehst und zweieinhalb Tage rauskommst und leider es nicht verstehst, um was es geht, dann ist es normal, dass man sich dann auch danach lange zusammensetzt, der Trainer dann auch gewisse Sachen anspricht. Und das war Gobert sehr, sehr gut. Und man hat jetzt auch jetzt am Freitag gesehen, dass eine Reaktion gezeigt wurde. Spiel war vielleicht nicht überragend, aber du hast gesehen, da war eine Mannschaft, wie Lothar vorhin gesagt habe, die einfach alles gegeben haben. Die wollten gewinnen. Und das ist halt das, was dann auch gewirkt hat dann.
Ich war am Montag da, ich habe es gesehen, dass ihr da saßen. Das war auch zu Recht. Ich fand es aber auch echt, da fand ich es dann mal erfrischend. Der Trainer hat sich in der Öffentlichkeit, ich weiß, dass es intern anders ist, aber der Trainer hat sich in der Öffentlichkeit immer vor die Mannschaft gestellt. Und da waren tatsächlich auch ein paar Spiele bei, in Heidenheim oder so, wo ich nur gedacht habe, warum macht er es? Also es ist auch nach dem Pokalspiel. Das macht ihn nach außen hin unglaubwürdig. Aber er hat sich jetzt zum ersten Mal nach dem Düsseldorf-Spiel hingestellt und hat die Fehler klar angenannt. Er ist ein bisschen zurückgerudert unter der Woche, war jetzt doch alles nicht so schlimm und doch keine Konsequenzen, glaube ich nicht so ganz. Gab auch, glaube ich, keinen freien Tag in der Woche. Aber das fand ich dann mal gut. Aber dann darf er diese Linie auch gerne weiterfahren. Also beim Trainer fehlt mir einfach tatsächlich auch eine Entwicklungsschritt.
Ja, aber wir haben ja Reaktion gezeigt. Wir haben jetzt gewonnen.
Wir haben gewonnen.
Also hättest du ja gehofft, dass wir keinen freien Tag mehr bekommen?
Ja. Also es ist ja schon so, also ich weiß, um das auch nochmal kurz klarzustellen, ich weiß, dass die Trainingseinheiten sehr intensiv und sehr hart sind. Also das sagen auch alle Spieler, da ist richtig Power drin. Dann brauchst du auch einen Ausgleich. Aber zum Beispiel vor dem Düsseldorf-Spiel, es war eine lange Woche, aber gab es trotzdem 3 freie Tage. Das ist schon relativ viel.
Okay, gut, haben wir verstanden. Wir merken, Schalke ist und bleibt sehr, sehr emotional. Gleich sprechen wir über die Bayern, um da eine elegante Überleitung hinzubekommen. Gerald, auch eine Geschichte, die Sie im Phrasenmäher erzählt haben. Beinahe wären Sie bei den Bayern gelandet. Woran ist das gescheitert?
Nee, nicht.
Schon wieder ich.
Nein. Nein, es gab ein Gespräch. Uli, mein Berater, sollte ein Treffen stattfinden. Wir haben leider 2005 Pokal verloren. Und 2-1. Und wenn man verliert und auch manchmal ein bisschen feiert, trinkt man ein bisschen Bierchen, Wasser. Und leider sind wir angekommen am Bahnhof und habe dann halt das Lied, was die Fans gesungen haben, mitgesungen. Und da wurde daraus ein Riesenbericht gemacht. Das war kurz von Confed Cup, glaube ich, noch. Und dann hat Uli angefangen, ey, das können wir nicht machen. Und das aber am Ende bin ich so froh, dass es so geblieben ist. Dann wäre ich da vielleicht nicht mehr auf Schalke gewesen. Und deswegen ist alles gut.
So spielt es manchmal im Leben. Wir sprechen gleich über die Bayern und auch über die Diskussion, die Lothar Matthäus mit angeschoben hat. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und nach der lebhaften Debatte über Schalke wollen wir jetzt eine ebenso lebhafte Diskussion über die Bayern führen. Themen gibt es genug nach dem peinlichen Auftritt in Bochum und nach dem eher durchschnittlichen Auftritt in Salzburg. Unter anderem war das Thema die Abwehrproblematik und auch das Thema Süle. Lothar Matthäus hat eben eingangs der Sendung gesagt, wenn sich Hasan Salihamidžić ebenso vehement vor Süle gestellt hätte, als der mal in die Kritik war, wie jetzt vor beispielsweise vor Hernandez, wäre der nicht nach Dortmund gegangen. Und da wollen wir mal nachfragen beim Bild-Bayern-Spezialisten, dem Fußballchef der Bild-Zeitung, Christian Falk, den ich ganz herzlich begrüße. Christian, herzlich willkommen.
Servus.
Ist an dieser Einschätzung von Lothar Matthäus viel Wahres?
Ja, ich glaube, Lothar hat in dieser Woche öfters mal den Finger in die Wunde gelegt und meistens, wenn eine Reaktion kommt, dann ist es ja richtig. Und Hasan Salihamidžić ist jetzt wirklich nicht bekannt, dass er große Töne vor der Kamera sich entlocken lässt. Aber wenn ihm sowas rausrutscht, wie mir ist wurscht, was Lothar sagt, dann, glaube ich, hat es schon an einem Punkt getroffen, wo es wehtut. Und gerade Hernandez, ich meine, 80 Millionen Euro. Ich meine, da hätte man Haaland kaufen können für das Geld. Da hätte man ganz andere Leute kaufen können. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wir haben jetzt 2,5 Jahre Hernandez gesehen. Also 40 Millionen von dieser Ablöse ist praktisch schon futsch. Und klar, das ist ein internationaler, guter Verteidiger, aber er ist kein Spieler, der dir die Mannschaft führt, der Abwehrchef ist. Und ob er jetzt da gewesen wäre, die 2,5 Jahre oder nicht, hätte jetzt eigentlich wirklich nicht die große Rolle gespielt. Und das ist bei Süle anders. Da merkt man, was Lothar auch richtig gesagt hat, da ist eine Verärgerung da, dass er geht. Und die Mannschaft vor allem, die Mitspieler, die sind sauer. Also ich habe schon gehört, da gab es schon interne Ansprachen. Die haben mit den Bossen geredet. Das fanden die jetzt nicht so gut. Die hätten wirklich sich gewünscht, dass er mehr um Süle kämpft, so wie man jetzt um Hernandez kämpft. Aber gut, Süle ist natürlich kein Brazzo-Spieler, wie es Hernandez ist. Vielleicht fehlt es dadurch ein bisschen an Leidenschaft.
Ist es denn, hat das auch reingespielt bei der Kritik, Lothar, von Uli Hoeneß an Oliver Kahn? Da ging es jetzt vordergründig um die Frage der Playoffs. Aber hat er diese Verärgerung von Hoeneß, dass ein Spieler der Bayern nach Dortmund geht, auch eine Rolle gespielt? Im Sinne von, hätte Kahn auch mehr kämpfen müssen.
Es tut den Bayern schon weh, dass eigentlich die Spieler, die in den letzten Jahren die Titel geholt haben, jetzt ablösefrei den Verein verlassen. Boateng nach Frankreich, Alaba nach Madrid, der eine bleibt jetzt in Dortmund. Also es geht ja hier nicht ums Geld. Ich glaube nicht, dass Süle des Geldes wechselt, sonst wäre er nach England gegangen. Er hat ein Angebot von Newcastle United gehabt, da hätte er das Doppelte verdienen können, was ihm Bayern München angeboten hat. Also er sucht schon, ja. Er sucht schon die sportliche Herausforderung und bei Bayern hat er sich einfach nicht mehr wertgeschätzt gefühlt. Und Wertschätzung heißt ja immer Geld, Geld, Geld bei vielen. Bei Süle geht es nicht ums Geld. Bei Süle ging es eben darum, und deswegen habe ich dieses Newcastle nochmal angesprochen, bei Süle geht es darum, hey, ich möchte auch mal, ja, wenn ich attackiert werde von Medien vielleicht oder von Experten, dass mich jemand schützt. Und Süle ist in den letzten Jahren häufig angegriffen worden, kritisiert worden. Aber da war keiner vor ihm gestanden und hat gesagt, nein, den ist mir uns egal, hat er ein Kilo zu viel oder hat er ein Kilo zu wenig, schaut er zu kräftig aus oder nicht. Bei seiner langen Verletzungspause hat sich Süle für den Verein aufgeopfert. Er ist Champions-League-Sieger geworden. Nach einer langen Verletzung hat er super gespielt, er hat einen Kreuzbandriss gehabt und so weiter und so fort. Und da ist ihm zu wenig gekommen vom Verein, dass man ihm auch mal gesagt hat, Mensch, hast du super gemacht oder hey, Journalisten, macht's mal langsam, uns ist es egal, ob er jetzt ein Kilo zu viel oder nicht hat. Er bringt seine Leistung auf den Platz. Und ich glaube, das ist der Grund gewesen, oder ich glaube nicht, ich weiß es, dass da Süle irgendwann vor einigen Monaten zu seinem Beraterteam gesagt hat, hör zu, wir brauchen gar nicht mehr mit Bayern sprechen, ich will weg.
Gerald, hat Sie das überrascht, dass Süle nach Dortmund gegangen ist?
Ja, sehr. Also ich glaube, wenn du einen Stammspieler, einen Nationalspieler verlierst, Bayern, und er dann nach Dortmund geht, kann es schon wehtun. Ich habe auch nie gedacht, dass er in Deutschland bleibt. Weil ich glaube, wie Lothar sagt, hätte wo er das besser Wertschätzung, geht es immer um Geld, aber er hätte wo besser unterkommen können. Und daher, Dortmund ist, ich will nicht sagen, dass Dortmund schlecht ist, weil ich Schalke bin, aber trotz allen Dingen muss das schon wehtun für Bayern. Weil du verlierst einen Topspieler, verlierst einen Stammspieler und er wechselt einfach nach Dortmund. Das kann schon
mich hat es sehr, sehr überrascht. Ich habe es nie gedacht, dass er da hingeht. Weil Lothar wusste es mal aber vorher schon.
Also es sind ja viele Dinge, Christian, die ja im Moment offensichtlich auch in die Aussagen von Uli Hoeneß mit reinspielen. Wie schätzt du das ein? Ist er ein bisschen vielleicht sogar enttäuscht von dem doch eher defensiven Auftreten Oli Kahns? Hat er sich da was anderes versprochen?
Ja, ich glaube, ich meine, er hat ja Oliver Kahn geholt. Ich meine, die haben sich im Hinterzimmer getroffen. Er hat es ein bisschen ja auch damals an dem Vorstand vorbei eigentlich schon eingeleitet. Letztendlich haben die Vorstände dann relativ spät erfahren, dass Oliver Kahn kommt. Das war ja alles sein Ding. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er sich vielleicht ein bisschen mehr Nähe wünschen würde, vielleicht den einen Anruf mehr aus dem Chefbüro von Bayern an den Tegernsee. Aber so tickt Oliver Kahn nicht. Oliver Kahn definiert sich als CEO, er will selber entscheiden, er macht seine Dinger und er will halt nicht so abhängig sein vom Tegernsee. Und das ist vielleicht so ein bisschen was, was da reinspielt. Ich meine, ihr habt das gerade angesprochen, auch Süle zum Beispiel, das war ja eigentlich so ein Transfer, den hat ja damals Uli Hoeneß mit seinem Freund Hoppe ja schon ein bisschen eingeleitet, auch da so eine Sache. Und es ist wirklich erstaunlich, weil Uli Hoeneß auch via TV Oliver Kahn vor ein paar Wochen gesagt hat, er muss jetzt mal ein bisschen mehr reden, er muss jetzt mal ein bisschen mehr Stellung beziehen und kaum macht das, kriegt das direkt wieder um die Ohren. Und ich habe gehört, an der Säbener Straße ist es gar nicht gut angekommen, weil die wussten nicht, dass Uli Hoeneß da so eine konträre Meinung eintritt und dann das auch direkt dem Kahn wieder um die Ohren haut. Also das ist schon ein bisschen Missstimmung zwischen Säbener Straße und Tegernsee.
Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, Dirk, warum kann Hoeneß nicht loslassen? Also er ist noch im Aufsichtsrat, aber er hat ja jetzt keine leitende Funktion mehr. Könnte man ja auch annehmen oder vermuten, dass er die einfach mal machen lässt und sich das mal in Ruhe vom Tegernsee anschaut.
Ich frage mich eher, warum reden die denn nicht viel mehr miteinander?
Auch eine Frage.
Ja, also ist ja im Endeffekt, also das bringt ja nichts, wenn die alle nur übereinander reden und scheinbar nur via Bande.
Ja gut, weil sie natürlich irgendwo auch ihren eigenen Weg gehen wollen,
ja, das nicht richtig,
immer nur den Hoeneß ja vorgibt dann noch.
Ja gut, aber es geht ja um den einen Verein. Und ich meine, wir haben das in Gelsenkirchen ja auch erlebt, wenn du einen Häuptling hast, der dann abtritt, wie dann die anderen erstmal alle planlos durch die Gegend laufen. Also wenn man sich vorher unterhält und abstimmt, und gerade bei so einem Verein wie die Bayern, die ja nun wirklich der Vorzeigeklub sind, auch was Strukturen angeht, da wundert das dann schon.
Diese Streitkultur gehört zum FC Bayern dazu. Ich glaube, das nimmt der Oliver Kahn den Uli Hoeneß. Natürlich kommt es nicht gut an. Aber eine Woche später ist es wieder vergessen, liegen sie sich wieder in den Armen. Das hat es zwischen Kalle und Uli auch gegeben, zwischen Spielern und Uli oder von Uli zu Spielern. Das gehört zum FC Bayern dazu, dass da mal irgendwas reinkommt, was eigentlich im Endeffekt, wie du schon gesagt hast, in einem Gespräch intern geklärt werden könnte. Nee, dieses Thema hat es beim FC Bayern vor 30, 40, 50 Jahren gegeben, voll zu meiner Zeit, und das gehört nach wie vor beim FC Bayern dazu. Also mich hat das persönlich nicht überrascht, dass da mal eine Meldung vom Tegernsee kommt. Uli ist nach wie vor FC Bayern, das ist seine Familie, das ist seine Herzensangelegenheit und er nimmt halt kein Blatt vor den Mund.
Lothar, du hast eben erzählt, dass du in Salzburg warst und auch mit den Granden gesprochen hast. Wie hast du denn da die Gesprächsatmosphäre wahrgenommen?
Positiv, es war eine gute Atmosphäre, trotz des war eine Halbzeitpause, da war Bayern 1-0 zurückgelegen. Also man ist eigentlich sehr lustig da zueinander gewesen, waren noch einige Leute von der UEFA dabei. Also es war eine lustige, bunte Runde, würde ich sagen. Und da hast du nicht irgendwo einen Stress gemerkt, einen Druck gemerkt. Sie haben ja auch, sie glauben ja auch an die Stärke der Mannschaft. Also der Kader ist ja im Endeffekt ein guter Kader. Der führt die Bundesliga mit 6 Punkten Vorsprung oder mit 6 Punkten Vorsprung an, ist in der Champions League in 7 Spielen ungeschlagen, haben ja in Salzburg auch verdient, auch glücklich zum Schluss noch einen Punkt geholt. Hätte der Schiedsrichter die Aktion Müller weiterlaufen lassen, hätten sie sogar 2-1 gewonnen, weil Sahne dann diese Riesenchance gehabt hätten. Also von dieser Seite her ist ja bei FC Bayern sowohl in der Meisterschaft als auch in der Champions League noch vieles drin. Aber natürlich diese, bitte?
Aber das ist ja das Problem. Wenn alles so läuft und so,
nicht zum Einschlafen bringen lassen, immer ein bisschen Reizpunkte setzen. Das ist FC Bayern und das hat den FC Bayern in den letzten Jahrzehnten nicht geschadet.
Wie war eigentlich früher Ihr Verhältnis zu Hasan Salihamidžić?
Gut, wir haben super verstanden, nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb des Platzes. Und natürlich, die Position, früher hat man in einer Mannschaft gespielt, jetzt mache ich hier meinen Job und Hasan macht dort seinen Job. Und natürlich kann man da nicht immer einer Meinung sein.
Einmal bei Christian jetzt nachgefragt, das ist ja das, was es an Kritik gibt, ist sicherlich berechtigt. Auf der anderen Seite hat Hasan Salihamidžić Top-Transfers getätigt, mit Davis beispielsweise. Er hat auch Goretzka geholt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Er hat Vertragsverlängerung mit Kimmich, mit Goretzka auf den Weg gebracht. Er hat wesentlich mit dafür gesorgt, dass Julian Nagelsmann einer der spannendsten Trainer Europas an Bord ist. Wird seine Arbeit gelegentlich etwas unterschätzt, also die von Hasan Salihamidžić, Christian?
Ja, man muss schon sagen, er hat natürlich in schweren Zeiten sein Amt übernommen. Also Corona macht es ihm nicht leicht. Er hat von Oliver Kahn so ein klares Budget bekommen. Da darf er jetzt wirklich selbstständiger arbeiten als wahrscheinlich alle vorher bis Uli Hoeneß. Aber natürlich, man sieht natürlich zum einen, es wurde wahnsinnig viel Geld für Transfers ausgegeben und halt nichts wieder hereinbekommen. Also wir haben ja gesagt, Alaba ablösefrei, jetzt Süle ablösefrei, Boateng ablösefrei. Das ist das Einzige, was so ein bisschen kritisiert wird. Das wird auch intern so gesehen. Allerdings ist man grundsätzlich sehr, sehr zufrieden mit Salihamidzic. Er wird auch einen neuen Vertrag bekommen. Da ist man sich im Aufsichtsrat einig. Da sitzt übrigens auch Uli Hoeneß nach wie vor. Also grundsätzlich ja, man ist mit der Arbeit zufrieden. Dennoch hat man jetzt natürlich gemerkt, so viele ablösefreie Abgänge darf sich der FC Bayern in diesen Zeiten nicht mehr leisten. Und drum ist man auch so unter Druck, dass man mit den Spielern jetzt frühzeitig verlängert. Aber auch das kostet natürlich wieder ganz schön viel Geld.
Und auf die Finanzen muss Hasan Salihamidzic, müssen die Bayern Rücksicht nehmen. Das haben sie mehrfach erläutert und das ist ja auch absolut seriös und nachvollziehbar. Das haben sie immer gemacht und die Dinge sind jetzt im Moment in den Corona-Zeiten nicht leichter. Lothar, würdest du denn sagen, dass Hasan Salihamidzic den Blick hat für das absolute Top-Regal, in das Bayern greifen muss? Oder hast du inhaltliche Zweifel, weil zum Beispiel Hermann Dess nicht so funktioniert, wie erhofft oder wie Upamecano?
Ich glaube, dass er ein gutes Netzwerk hat. Ich weiß nicht, ob er den Blick hat. Ich weiß auch gar nicht, ob er alle Spieler von Anfang an kennt, die ihnen auch angeboten werden. Also ich glaube schon, dass das Scouting bei Bayern München funktioniert und eben das Netzwerk, das Bayern München aufgrund dieser Größe hat. Nach Frankreich vor allem, weil es sind ja viele französische Spieler beim FC Bayern. Vor allem die ganze Defensive ist ja eigentlich außer Süle französisch angehaucht, außer Alphonso Davies ist noch da. Und ich glaube, dass er dieses Netzwerk, diese Kontakte zu diesen Leuten auch nutzt, um eben gute Spieler zum FC Bayern zu bringen.
Mhm. Lassen wir jetzt gerade mal so auf uns wirken, Dirk.
Das kann ich nicht bewerten tatsächlich. Mhm. Die Frage ist immer, bei Upamecano weiß ich gar nicht genau, ob das, ja, wie viel Nagelsmann nicht da auch schon mit drin war. Ja.
Die Frage einmal nachgeschoben, Lothar, müssen die Bayern jetzt tatsächlich zusehen, dass sie einen Abwehrchef verpflichten, der sehr, sehr teuer wäre, also ein international gestandener Mann? Oder ist es die Kategorie Schlotterbeck, der das in Freiburg super macht, aber für den dann Bayern München schon eine andere Veranstaltung wäre?
Ja, aber Süle hätte man ja behalten können, ja, wenn man sich um ihn gekümmert hätte, mehr um ihn gekümmert hätte. Dann.
Und das adressieren Sie auch an Hasan Salihamidzic, so wie eingangs schon erwähnt?
An den FC Bayern generell. Hasan ist ja nicht für alles alleine verantwortlich, ja, absolut nicht.
Aber meine Frage,
nicht.
Was spielt der Trainer für eine Rolle? Aber die kennen sich ja aus Hoffenheim.
Ja. Ja. Ich glaube, und Nagelsmann hat es auch eindeutig gesagt, dass ihm dieser Abgang eigentlich nicht passt. Das muss man sagen. Er hat es im Interview gesagt. Auch Manuel Neuer hat ist das Sprachrohr der Mannschaft, ist der Kapitän, hat auch gesagt, dass es wehtut der Mannschaft, dass Süle geht. Also wenn man sich, wie gesagt, mit Süle früher zusammengesetzt hätte, hätte man ganz sicher auch Lösungen gefunden.
Aber jetzt müssen die Bayern
groß denken? Ja, sie müssen. Ja, wenn man die Ziele erreichen will, die sie erreichen wollen, dann entweder bringt man die Spieler hin, die man zur Verfügung hat. Hernandez hat für mich nicht die Geschwindigkeit, vor allem wenn man so hoch verteidigt wie der FC Bayern, dann kommt er einfach in Laufduelle, die er nicht gewonnen hat. Nicht in Salzburg, nicht gegen Leipzig und auch in den Spielen vorher gegen Arminia Bielefeld, gegen Wimmer zum Beispiel, 2-3 Laufduelle verloren. Also ich kann mich schon an viele Szenen erinnern, wo ich merke, wenn er ins Laufduell kommt, ist er einfach nicht schnell
genug. Das wird sich auch nicht mehr ändern.
Bitte?
Das wird sich nicht ändern, ja.
Und umstellen würde der FC Bayern das Spiel nicht. Sie werden immer hochspielen, sie werden früh attackieren und dann kommt es eben hinten auf diese Geschwindigkeit an und da müssen sie einfach besser harmonieren und da ist Alphonso Davies ein ganz wichtiger Spieler. Er hat nämlich die Geschwindigkeit, er würde dann neben Hernandez spielen in einer Viererkette. Und das ist ein großer Verlust zurzeit, dass Bayern diese Geschwindigkeit von Alphonso Davies über diese Seite, ja, die meisten Angriffe kommen. Auch in Salzburg kam es ja über die linke Abwehrseite der Bayern. Ja, da muss der FC Bayern dran arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob sie dieses Geld haben für einen großen Transfer, weil auch Vertragsverlängerungen anstehen. Nicht nur von Gnabry aktuell, sondern eben auch von Manuel Neuer, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Deren Verträge 2023. Und das sind in 15, 16 Monaten laufen denen ihre Verträge aus. Und man will ja was vermeiden, dass diese Spieler auch ablösefrei gehen.
In welche Richtung, Christian, denkt der FC Bayern, was die Innenverteidigung anbelangt? Wird man versuchen, da wirklich einen Hochkaräter zu holen oder setzt man möglicherweise erneut auf einen Spieler, zum Beispiel wie Schlotterbeck, der sich auf hohem Niveau, auf Top-Niveau dann noch entwickeln könnte?
Ja, Hochkaräter ist jetzt ein bisschen eine Sache der Definition. Also Top-Transfer
wäre... Also ein De Ligt von Juventus wäre schon ein Hochkaräter.
Ja, aber der ist momentan nicht finanzierbar. Sie schauen tatsächlich auf ablösefreie Spieler, deshalb auch Andreas Christensen, den sie unbedingt haben wollen. Da scheint man sich aber mit dem Gehalt noch nicht so richtig einig zu sein. Andere bieten da mit. Aber wenn ich mich bei Chelsea nach dem Spieler erkundige, dann höre ich, ja, wirklich ein guter Spieler, auch beim Aufbau, technisch und was weiß ich. Aber ein Leader soll der auch nicht sein. Also der ist auch eher Indianer als Häuptling. Und da bin ich auch wieder bei Lothar. Mit Süle hätte man einen gehabt. Da verliert man nicht nur 35 Millionen am Marktwert, sondern auch einen, der Leader hätte sein können, der auch anerkannt ist in der Mannschaft. Und Christensen, wir haben ihn bei Gladbach gesehen, wir haben ihn jetzt bei Chelsea gesehen. Da war er auch nicht immer unumstritten und war ganz sicher nicht der Abwehrchef. Ob der dann die Lösung ist und wenn man dem dann ein Gehalt zahlt, dass der FC Chelsea nicht bereit ist zu zahlen, weil es ihnen so teuer ist, da habe ich dann schon ein Fragezeichen dahinter.
Das Problem ist, dass du halt echt keinen Abwehrchef hast. Ne? Pavard wird das nicht machen, Hernandez wird das nicht machen. Das sind alles keine Jungs, die auf dem Platz sagen, jetzt gehen wir mal nach rechts und jetzt gehen wir mal nach links und die Jungs auch zusammenstaucht, so dass die auch das dann machen. Ne? Also Frage ist, ob das Sparen da tatsächlich an der richtigen Stelle ist.
Christensen, wäre der eine Lösung?
Nein, nicht der Abwehrchef. Ja, Upamecano war es in Leipzig. Vielleicht könnte es er schaffen. Ja, er kennt Julian Nagelsmann. Vielleicht kommt
er zurzeit ja noch überfordert.
So aber ich glaube, der muss auch noch geführt werden, glaube ich.
Ja, in Leipzig war er der Chef in der Abwehr. Aber natürlich Bayern München ist eine andere Hausnummer. Ja, und deswegen, wie gesagt, also Rüdiger von Chelsea, das könnte ich mir so ein bisschen von seinem Auftreten eher vorstellen wie Christensen. Aber wie gesagt, Bayern München hat nicht nur nach Chelsea-Kontakte. Wahrscheinlich haben sie auch andere Spiele noch im Hinterkopf. Aber sie dürfen nicht zu teuer sein, weil, wie gesagt, andere Vertragsverlängerungen anstehen.
Bei Upamecano noch einmal nachgehakt. Hätten andere Trainer ihn in der Champions League gerade nach der Leistung in Bochum aufgestellt? Auch im Hinblick darauf, dass er natürlich jetzt dadurch, dass er da auf der Bank saß, jetzt weiterhin in Frage gestellt werden wird. War das klug, ihn nicht aufzustellen?
Ja, wenn er ihn aufgestellt hätte, hätten wir wahrscheinlich mit einer Viererkette gespielt, mit vier Innenverteidigern, was ich ja sowieso nicht gerne habe. Aber das ist natürlich auch dem Ausfall von Alphonso Davies geschuldet, dass man dann eben auf andere Spieler zurückgreifen muss. Und da steht zurzeit Richards zur Verfügung. Der bekommt vielleicht nicht das ganze Vertrauen zu ihm, sonst hätte man ja diese Viererkette spielen können. Also hätte Hernandez nach links, Upamecano im Zentrum spielen lassen können, dann hätte man die gleiche Viererkette gehabt wie in Bochum. Das wollte er vermeiden, weil er vorher auch mit der Dreierkette gegen Leipzig gewonnen hat. In Hertha BSC hat alles top funktioniert, aber Hertha BSC ist jetzt vielleicht nicht der Gradmesser, den man unbedingt hernimmt, wenn man an Champions League denkt und an Spitzenspiele und so weiter, dass die Abwehr nicht gefordert worden. Julian Nagelsmann war überzeugt von diesen drei Spielern. Upamecano hat eben eine Denkpause gegeben, aber er wird Upamecano nicht fallen lassen. Er wird zu ihm halten. Er wollte den Spieler beim FC Bayern und er wird auch aus diesem Spieler wieder diesen Spieler machen, der er in Leipzig war.
Christian, noch eine andere Frage. Wenn man das Spiel sieht, bekommt man mit, dass der Trainer Lewandowski teilweise so ein bisschen tiefer staffelt, ne? So weg vom Tor, damit Räume für andere sich öffnen. Das ist aber etwas, was naturgemäß, so wie ich Mittelstürmer kenne, bei Lewandowski nicht so gut ankommt. Wie siehst du das?
Ja, das ist bei Robert Lewandowski wirklich ein bisschen schwierig. Er muss jetzt wahnsinnig viel mitarbeiten. Es kommen jetzt auch nicht so momentan die Flanken, wie er es will, oder die Zuspiele, weil momentan viel von 1-zu-1-Situation abhängig. Also es ist schon richtig, es grummelt momentan wieder bei ihm. Aber das ist halt bei Robert Lewandowski immer so. Wenn er nicht trifft, dann grummelt es. Wenn es wieder läuft mit seinen Toren, dann sieht er drüber hinweg. Aber das könnte natürlich, wenn das jetzt so bleibt, natürlich wieder ganz schnell ein Thema werden. Julian Nagelsmann hat tolle Ideen und fordert alle Spieler. Aber es ist halt immer dann so, ein Robert Lewandowski sich heranzuwagen und seine Spielidee da nicht nach ihm auszurichten. Das kann natürlich schnell zu Konflikten führen. Und wir wissen ja, es stehen auch da Vertragsverhandlungen an. Und da ist noch kein Wort gesprochen. Das könnte auch in dem Sommer noch ein ganz, ganz großes Thema werden.
Ist man als Stürmer nur glücklich, egal wie das Resultat ist, wenn man selber getroffen hat?
Ja, klar. Ich meine, du bist ja nur darauf beurteilt, wie viele Tore du gemacht hast. Und ich glaube, Robert ist ja dafür bekannt, Tore zu schießen. Und ich glaube, wenn er dann halt bei mir war es viel mal länger, wo ich ihn mal getroffen habe, aber er trifft ja fast jeden Spieltag und daher. Aber ich glaube, Robert war aber auch nie der richtige Stoßstürmer. Er war jemand, der dann auch sich auf viel bewegt hat, aber nur ihm fehlt jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, wann er das letzte Mal getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, aber ich meine, man darf jetzt nicht hochhängen.
In Bochum vorletztes Spiel?
Ja, also.
Zweimal sogar.
Ja, also, wie sehen Sie denn die Rolle taktisch von Lewandowski?
Ja, er hatte, wie viel Tore hat er jetzt? 26, 26 Tore. Also, er ist ja schon wieder auf dem Weg, einen neuen Torrekord aufzustellen. Er hat in der Champions League getroffen. Also über was reden wir? Ja. Ob er jetzt mal sich fallen lässt und für Mitspieler. Er schafft sich ja dann auch mal ein bisschen Raum, wenn er weggeht von seinen zwei oder drei Abwehrspielern, die ihn ja die ganze Zeit auf die Füße. Es ist ja nicht nur einer, es sind ja immer zwei, drei, die gegen ihn arbeiten. Und dass er dann sich mal fallen lässt, dass er ins Spiel mit einbezogen wird, dass er dann wieder mit Anlauf vorne in den Strafraum kommt. Ich glaube, dass Robert Lewandowski mit dieser Saison, auch was seine Tore betrifft, nicht nur seine Leistung, auch zufrieden sein muss, weil es ist ja mehr wie in der letzten Saison. Und da hat er ja schon Rekorde gebrochen.
Christian, abschließend, kommen die Bayern, um ein Zitat von Joshua Kimmich aufzugreifen, rechtzeitig in den Flow?
Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube, so ein 1:1 in Salzburg, das war jetzt nochmal so eine, ja, so ein Warnsignal. Sie wissen jetzt, um was es geht, wie schnell es vorbei sein kann. Man darf ja nicht vergessen, aus dem Pokal sind sie schon raus in der Meisterschaft. Ja, da ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen Langeweile, aber ein gutes Polster. Und bei denen hängt die ganze Saison an der Champions League. Und da müssen sie jetzt in diesen entscheidenden Wochen in Form kommen, weil sie sehen, dass es nicht so leicht ist, den Hebel umzulegen, wenn man in der Liga nicht wirklich voll alles gibt. Und deshalb glaube ich schon, dass sie sich jetzt fokussieren werden. Allerdings, man darf nicht vergessen, der Kader ist jetzt nicht so breit und solche Ausfälle wie Goretzka oder jetzt, wenn der Neuer sich mal kurz unter das Messer legt, das ist sofort spürbar, weil der Kader das einfach nicht verkraftet. Und deshalb müssen sie jetzt wirklich schauen, dass alle zum richtigen Zeitpunkt wieder an Bord sind. Und dann, glaube ich, dann haben wir wieder viel Spaß in der Champions League auch.
Ja, drei wichtige Spieler zurzeit, nicht auf dem Platz, nicht nur wegen der Leistung, sondern auch wegen der Persönlichkeit. Das ist Neuer im Tor, der gibt der Mannschaft einen anderen Rückhalt wie Ulreich, der es sehr gut gehalten hat in Salzburg. Aber Manuel Neuer da hinten zu haben, ist was anderes für jeden Spieler. Dann Alphonso Davies auf der linken Seite. In diesem Bayern-System 4-2-3-1 ist er eine Waffe nach vorne und läuft hinten viele Bälle ab mit seiner Geschwindigkeit. Und dann natürlich der Box-zu-Box-Spieler Goretzka. Dolisso hat sich gemausert, ist besser geworden, aber bei Weitem nicht Goretzka. Wenn er in Form ist, dann passiert vorne was. Er arbeitet für die Mannschaft, er kämpft Bälle, Persönlichkeit auf dem Platz und vor allem extreme Torgefahr, wenn er mit in den Strafraum hineingeht.
Gut, also wir haben viele Aspekte angesprochen bei den Bayern und es gilt das, was Lothar Matthäus gesagt hat. Die Bayern rechnet man halt auf allerhöchstem Niveau ab. Hasan Salihamidzic hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Wollen wir durchaus auch nochmal erwähnen, dass die Bayern eben einen Kader haben, der zum Beispiel in der Vorsaison die Champions League hat gewinnen können in Lissabon. All das wollen wir nicht vergessen. Christian Falk, vielen herzlichen Dank. Und
sehr gerne.
Wir sprechen schönen Sonntag noch, Dankeschön. Und wir sprechen gleich über Borussia Dortmund. Mats Hummels urteilte, wir spielen unlogischen und unsinnigen Fußball. Das hat er wirklich so gesagt. Gleich mehr dazu bei Borussia Dortmund, spielen gleich gegen Borussia Mönchengladbach. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir haben über die großen oder über große Traditionsvereine gesprochen, die Bayern, Schalke und jetzt über Borussia Dortmund. Ich weiß, das ist Gerard gar nicht so leicht. Dennoch ein möglichst neutrales Urteil. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es bei Dortmund so auf und ab geht in dieser Saison?
Schwierig. Also ich glaube, wir sind so weit weg, um zu wissen, was da wirklich in der Mannschaft los ist. Aber ich habe das Spiel gegen Glasgow gesehen. Und wenn man einfach sieht, wie die Tore gefallen sind, also ich glaube, da braucht man den Trainer gar nicht sein, der Trainer der Schuldige, sondern es sind, ich glaube, erste Tor steht ein Spieler vorne und der wird gar nicht behindert und er kann den Ball einfach verlängern. Und dahinter, hinten steht einfach und schiebt den Ball rein. Dritte Tor wird ein Doppelpass gespielt und jemand haust vom 16er den Ball ins Tor. Also, ich glaube, da kann der Trainer erzählen, wie er will. Aber am Ende muss die Jungs wissen, okay, um was es geht. Ich will das Tor verhindern. Ich will hier das Spiel gewinnen. Und das war einfach jetzt gegen Glasgow einfach nicht zu sehen. Und deswegen werde ich jetzt den Trainer jetzt nicht sagen, dass der Trainer der Schuldige ist.
Die Jungs wissen. Es ist ja auch nicht zur Zeit so. Ja. Das ist ja Borussia Dortmund der letzten 4 Jahre, ne?
Jetzt sind allerdings die Ausschläge schon sehr extrem, ne? Also jetzt so als Journalist. Dirk, der im Ruhrgebiet unterwegs ist. Dann hört man ein Zitat von Mats Hummels, unsinniger, unlogischer Fußball. Freut man sich als Reporter, wenn man das Interview geführt hat. Das ist eine messerscharfe Analyse. Aber was,
ist ja auch ein Teil von, ne?
Ja, ja, exakt. Hat er auch nicht bestritten. Aber was folgerst du daraus, wenn ein Spieler so etwas sagt? Auch im Hinblick auf den Trainer, der das Gesamtwerk verantwortet.
Wobei er ihn ja hinterher aus der Kritik rausgenommen hat.
Das fand ich
tatsächlich aber auch ein bisschen merkwürdig.
Aber es ist also in der Welt.
Wenn du als Spieler hingehst, ich meine, ich finde es ja immer gut, wenn die Spieler absolut dann auch Klartext reden, weil absolut das Hummels viel zu selten heutzutage. Und das finde ich dann auch gut, wenn Mats Hummels das dann so macht. Aber es zeigt ja, das Innenleben in der Mannschaft, da scheint ja einfach irgendwas nicht zu stimmen. Ne? Und der Trainer ist auch ein Teil davon, auch wenn er ihn hinterher rausgenommen hat. Ich glaube, dass Marco Rose sich so, glaube ich, insgesamt so ein bisschen an der Mannschaft verhoben hat. Also ich glaube, dass er einfach dachte, ich kann denen genau das Feuer geben, was dieser Mannschaft fehlt. Weil das merkt man ja, so richtig Vollgas, vollbrennen tun die nicht. Mhm. Also die verlassen sich sehr darauf, boah, wir sind eigentlich schon ganz gut.
Aber was ich gut finde, okay, der Mats macht's gut, für Journalisten ist das ja überragend, dass er sowas sagt, aber ich erwarte sowas auch mal in der Kabine. Aber
macht er bestimmt.
Das wissen wir, das ja. Weiß ich nicht. Also ich weiß das ja, ich würde es verlangen, dass die Jungs sich mal die Meinung geigen. Ich meine, Lothar weiß Bescheid, gab's bei uns ja auch mal. Aber Journalist find's gut, wenn er sowas sagt, aber ich find's schon hart, weil dann verlange ich dann von so einem Spieler, da muss das auch in der Kabine passieren. Ich hoffe, dass das dann auch passiert.
Das eine ist, man sagt es öffentlich, und das wird in der heutigen Zeit dann immer diskutiert, kann er das, darf er das, soll er das? Aber die andere Sache ist ja rein inhaltlich, Lothar, da ist ja eine ganze Menge dran, ganz offensichtlich. Er hat das ja auch begründet. Er hat es damit begründet, jetzt Mats Hummels, dass eben Bälle verloren werden, so wie wir es eben schon gehört haben, in den falschen Zonen und all genau. Das.
Falsche Entscheidungen getroffen. Ja. Auch nicht fokussiert und konzentriert, würde ich jetzt sagen. Ja, man geht nicht in die Zweikämpfe, was Assar gerade gesagt hat. Man hat im Spielaufbau so viele Fehler. Man bekommt sehr viele Gegentore bei Standardsituationen. Natürlich kann man nicht jede Standardsituation verteidigen, aber bei Dortmund fällt es ja schon über Jahre auf. Also das ist eine Willenssache. Weil wenn du einen Zweikampf bei einem Standard, einen Kopfball gewinnen willst, da kann ich auch einen Kopf kleiner sein wie mein Gegenspieler, dann kommt der auch nicht am Ball. Irgendwie werde ich mir eine Lösung finden, oder werde ich eine Lösung finden, die habe ich früher auch gefunden, dass dann der größer war, auch nicht hingekommen ist. Okay, aber das vermisse ich bei Dortmund. Natürlich haben sie Superspieler, schöne Spieler. Wenn es läuft, alles wunderbar. Dann geht man gerne ins Stadion, schaut sich Dortmund an. Aber solche Spiele wie gegen Glasgow, wie gegen Leverkusen vor 3 Wochen, wie in der Champions League, wo man als Favorit in diese Gruppe ausgegangen bin, das ist schon eine Saison, die man sich in Dortmund ganz sicher anders ausgemalt hat. Da hilft auch nicht die gute Vorrunde in der Bundesliga mit den 2 drittmeisten Punkten in der Geschichte von Borussia Dortmund. Das interessiert mich nicht. Die Spiele gegen Glasgow interessieren mich. Die Spiele gegen Ajax interessieren mich. Die Spiele gegen Sporting interessieren mich.
Selbst die
Spiele
gegen
St. Pauli-Spiel interessiert mich. Und da war die Mannschaft nicht leidensfähig. Und das ist das Problem.
Und wie viel davon kann man am Trainer festmachen? Hat er die Lage noch im Griff?
Ja, es ist zu wackelig. Also ganz sicher kann der Trainer sich nicht freisprechen von diesen Ergebnissen. Ganz sicher muss er Einfluss nehmen. Er hat dieses Material, er geht ganz sicher. Und ich schätze Marco Rose, ich schätze sein Umfeld. Er hat ganz sicher eine gute Ansprache. Auch Mats Hummels hat ihn gelobt. Er kann das besser beurteilen. Ich glaube, Marco Rose ist ein sehr guter Trainer. Aber wie gesagt, er hat diese Spieler zur Verfügung. Und diese Spieler haben in den letzten Jahren nur unter Terzic hat es zum Schluss geklappt, wo sie noch die Champions League Qualifikation geschafft haben, den Pokalsieg. Sonst waren die Spieler immer so ein bisschen, ja, wir spielen, wir können eigentlich Meister werden, wir sind groß, wir sind Weltmeister, wir spielen überragend, aber nicht konstant genug. Und das ist das große Problem von Borussia Dortmund.
Und das hat Rose bisher nicht behoben.
Ich glaube, die Argumentation pro Rose, weil es ja schon Trainerdiskussion ist ja schon entbrannt, die große Argumentation pro Rose ist der zweite Platz. Also ich glaube, wenn die Argumente, ansonsten andere Argumente hat er derzeit nicht. Die Mannschaft ist gut, er spricht ja, ich finde, er hat eine sehr klare Ansprache auch nach außen. Also er sagt ja ganz klar, was der Mannschaft
fehlt.
PlayStation-Fußball. Ja, genau.
Aber ist natürlich auch sein Job, das zu verändern. Er ist jetzt schon fast ein Dreivierteljahr da, also bei aller Liebe, aber da hängt er schon mit drin.
Ja, klar. Also um jetzt nochmal Edin Terzic auch nochmal mit aufzunehmen, hast du ja gerade nochmal erwähnt. Also das ist ja auch das, was die Fans würden ja am liebsten sofort, Edin Terzic ist jetzt der ist ja der große Held. Aber unter Edin Terzic war es am Anfang halt auch echt schwerfällig. Und dann hat es hinterher funktioniert, als plötzlich dann drohte, komplett in die Binsen zu gehen. Als dann die Spieler auch gemerkt haben, oh, Champions League Quali, das wird jetzt eng. Dann war es plötzlich nicht mehr so eine naive Auftritte. Ne? Also ich glaube nicht, dass Edin Terzic ohne ihm dazu nahe zu treten. Ich glaube nicht, dass er es viel besser macht als Marco Rose auf Strecke.
Ja, da stimme ich auch zu. Ich tue mich mal sehr schwer, über Mentalität zu reden. Aber das hören die Spieler auch nicht so gerne. Aber am Ende müssen die Spieler jetzt sich mal zusammensammeln. Am Ende, der Trainer kann sehr viel erzählen, Vorgaben geben, Idee geben. Aber am Ende müssen die Jungs auf dem Platz das regeln. Und da sage ich wieder, da gehört auch ein Kapitän dazu, der Mats gehört auch dazu, dass sie Sachen auch in der Hand nehmen müssen. Weil der Trainer kann immer Sachen vorgeben, aber am Ende seid ihr auf dem Platz und ihr müsst das umsetzen. Und da sehe ich öfter mal so, dass öfter mal jeder sein eigenes Ding mal auf dem Platz, wenn es nicht läuft.
Die Frage ist natürlich...
Ganz kurz.
Natürlich.
Diese Führungsspieler, ja. Aber die haben selber mit sich zu tun. Mats Hummels ist verletzt, häufig verletzt. Dann wirft man ihnen ein bisschen die Geschwindigkeit vor, die nicht vorhanden ist. Aber die ist jetzt nicht nur vorhanden, die war früher auch nicht vorhanden. Marco Reus, Kapitän, ja, hat häufig mit sich zu kämpfen. In Berlin macht er letzte Woche 2 Tore. Dann geht er wieder unter beim nächsten Spiel. Keine Stabilität in seinen Leistungen. Und die sollen dann die Mannschaft führen, wo sie doch mit sich selbst Probleme haben. Sehr, sehr schwierig.
Was macht das denn mit einer Mannschaft, wenn Hummels, der, Lothar hat es jetzt analysiert, doch auch Schwierigkeiten mit der eigenen Leistung hat, die anderen sozusagen auch in den Senkel stellt?
Das meine ich ja. Wie kommt sowas in der Kabine an? Deswegen erwarte ich ja von so einem Spieler, dass er solche Sachen auch in der Kabine anspricht. Weil wenn du so da von Journalisten sowas aussagst oder in der Kabine, dann, wir wissen alle, wie schnell wir dann untereinander, guck mal, das erzählt er wieder so, und er soll mal eigentlich mal Leistung. Er muss einfach jetzt vorangehen, er muss seine Leistung bringen und dann,
ja, kann
er
kommen. Dafür brauchst du eine Fitness. Und Mats hat eben jede zweite, dritte Woche irgendwo ein Wehwehchen, vielleicht dem Alter geschuldet. Ich weiß es nicht, warum, weshalb. Ich schätze ihn als Mensch, ich schätze ihn als Spieler. Ja, wenn er fit ist. Aber das ist er in den letzten Monaten nicht gewesen.
Und ja, deswegen, ja, dann stellt die Frage, warum, wenn er nicht fit ist, warum spielt er dann?
Ja, weil viele Alternativen hat Borussia Dortmund nicht. Die haben ja auch großes Verletzungspech so durch die ganze Saison. Das haben sie, glaube ich, auch schon intern, wurde das, glaube ich, auch schon mal dem Ganzen nachgegangen. Dafür sind sie halt auch dann nicht gut genug doppelt besetzt auf den Positionen. Ne? Also.
Ja. Ist er Teil, also Hummels, Teil des Problems oder Teil der Lösung?
Guck mal, Mann.
Wenn er fit ist, ist er eine Lösung.
Also ich meine, er gibt den Mannschaften Sicherheit, aber wenn er nicht fit ist, wie Lothar sagt, ist es ein Problem.
Ich möchte jetzt einmal noch ein Plädoyer für ihn halten, weil wenn ich ihn am Mikrofon halte, es ist wunderbar. Und ich finde insgesamt, also weg von der Rolle des Journalisten, seine Analysen zum Fußball sind super interessant. Und er hat natürlich auch ein Standing einfach aufgrund seiner Karriere. Trotzdem, deswegen haben wir das jetzt auch beleuchtet, sind das natürlich schon so Aspekte, die dann im Innenleben einer Mannschaft eine Rolle spielen. Auf der anderen Seite muss diese Mannschaft ja einfach auch irgendwie dann mal, darf nicht beleidigt sein, sondern muss liefern. Das hat der Manager auch gesagt. Nochmal wörtliches Zitat, lahmarschiger Fußball. Und wenn die, nochmal wörtliches Zitat, Eier haben, dann drehen sie das in Glasgow. Hat diese Mannschaft das? Zorc ärgert sich auch, weil der in seiner letzten Saison natürlich auch eigentlich einen Titel holen will. Ne?
Also es passt jetzt für Borussia ganz gut, dass die Auswärtstorregel weg ist. Ne? Das ist dann, also ich glaube auch nicht, also ich gehe davon aus, genau wie die Bayern, dass sie das jetzt drehen, weil die Qualität ist ja da.
Du gehst davon aus, also fährst mal eben nach Glasgow und drehst das
ja,
da.
Ich glaub, und das mit den Fans im Rücken. Andererseits habe ich ja Dortmund ein Spiel drehen sehen in dieser Saison. Nämlich vor 5-6 Wochen waren sie in Frankfurt 2-0 zurückgelegen. Ja, ja. Und in der 70. Minute...
Aber kein Publikum, weißt du?
Also, okay, war kein Publikum. Ja, aber ich sage ja, die Mannschaft hat da Eier gezeigt. Da in diesem Spiel haben sie Eier gezeigt, dass sie das Ding drehen wollten. Da waren sie auf einem guten Weg. Und ich habe gedacht, das nehmen sie mit in die Rückrunde.
Dachten wir alle.
Und dann geben sie wieder ab.
Das ist eine tolle Mannschaft. Also es ist natürlich ein super Los für die Fans, aber es ist auch ein super Los für Borussia Dortmund, weil Glasgow Rangers, also das ist keine Übermannschaft. Und da muss man auch erwarten können, dass die da 2 Tore, dann geht es zumindest in Verlängerung.
Auswärtstore-Regel gibt es nicht mehr. Ne? Also 2-0, 3-1 würde reichen.
Es ist der Mannschaft der Dortmunder zuzutrauen, wenn sie eben das spielen, was sie am letzten Donnerstag nicht gespielt haben. Nämlich wenn sie das spielen, was sie können. Und die können es ja auch. Und das haben sie ja auch häufig und oft genug gezeigt. Und deswegen drücken wir als Deutsche, generell Borussia Dortmund oder auch Leipzig und allen Mannschaften die Daumen, dass sie einfach den deutschen Fußball, wo wir ein bisschen, du hast es gesagt, in dieser Woche nicht verwöhnt worden sind, dass wir in den nächsten Wochen wieder Erfolge sehen, dass wir weiterhin gerne ja die internationalen Spiele anschalten.
Lothar, jetzt die klassische Journalistenfrage von mir an dich. Wenn es für Borussia Dortmund heute gegen deine Borussia aus Mönchengladbach schief gehen sollte, würde es dann eng werden für Marco Rose?
Dann wackelt es richtig, wie in Nordrhein-Westfalen in den letzten 2 Tagen auch der Wind. Da hat nämlich die ganzen Bäume haben gewackelt. Es war ein Unwetter da oben. Und es wird ganz sicher nicht ruhiger werden in Dortmund. Wenn er heute dieses Spiel nicht gewinnt, dann kann ich mir vorstellen, dass man noch mehr über ihn diskutiert, wie man jetzt schon diskutiert hat. Zurzeit vielleicht nur in der Öffentlichkeit, aber dann wird man auch intern wahrscheinlich den Namen Marco Rose häufig erwähnen in der Kritik aufgrund der Ergebnisse, aufgrund der Leistungen. Aber ich hoffe und ich wünsche es Marco Rose, dass er irgendwie auch gegen meine Borussia dieses Spiel übersteht.
Ja, ist schwer. Also, Robert, du hast ja oben noch Zersich sitzen, der jedes Spiel zuschaut und die Fans ihm zurückwünschen. Also, für Marco ist es nicht einfach, aber die kann ja Lothar nur zustimmen. Ich hoffe, dass sie heute das hinbekommen und dass sowas gar nicht in Diskussion kommt.
Gut, ist euch was aufgefallen? Wir haben über Borussia Dortmund diskutiert und bisher ist keiner der Name Erling Haaland gefallen. Marco Rose hat jetzt in der Pressekonferenz dann doch mal darauf hingewiesen, fast 50% der Spiele ohne ihn.
Ja, aber das ist ja so eine Abhängigkeit. Ist ja, also im Endeffekt ist auch da, klar, kannst du nicht ersetzen, aber sie sind halt dahinter nicht gut genug aufgestellt. Mhm. Ne? Und nicht nur vorne im Sturm, ja hinten rechts auch. Ne? Jetzt Meunier nicht dabei. Dann muss dann da Chan aushelfen. Akanji musste da, glaube ich, jetzt auch nochmal hin. Ist auch wieder verletzt. Also ich sage, auf den Schlüsselpositionen sind sie halt nicht gut genug doppelt besetzt. Und Haaland, klar. Aber das ist ja, welcher Spieler macht die 34 oder wie viel sind es damit international? 40 Spiele, 50 Spiele, wer macht die durch? Also.
Na gut, er ist schon häufiger verletzt, wenn wir das mal mit Lewandowski vergleichen beispielsweise, der fast oder eigentlich immer fit ist. Kurz, Lothar, es kam jetzt so die Spekulationen auf Haaland, Real Madrid, verdichte sich. Ist das nach Ihrer Einschätzung der Club, zu dem es ihn zieht?
Ja, man weiß nur nicht, ob es in diesem Sommer oder im nächsten Sommer passiert. Nicht nur aufgrund der Meldungen, sondern man weiß aus Haaland-Kreisen, dass Real Madrid so sein Traum ist, für diese Königlichen zu spielen.
Zu Borussia Mönchengladbach noch ein Wort. Der Nachfolger von Max Eberl, das kann man schon sagen, war eine Überraschung. Roland Wirkus, 30 Jahre schon im Club, aber nicht in der ersten Reihe, hat viel im Nachwuchs gearbeitet. Kennen Sie ihn?
Nee.
Haben Sie eine Idee, ob er es drauf hat?
Ja,
Sie horchen sich ja mal um.
Nein, ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, dass man bei Gladbach kluge Entscheidungen in der Vergangenheit getroffen hat, dass man sich das überlegt hat. Man hat natürlich, und das hat man ja auch offiziell gesagt, mit anderen Kandidaten gesprochen. Die sind dann im Endeffekt irgendwo anders unter Vertrag gestanden, hat es aus wirtschaftlichen Gründen nicht gepasst. Und ich glaube schon, dass wenn er dieses Gesamtvertrauen eines Vereins bekommt, und das hat er ja bekommen durch diese Anstellung. Dann glaube ich schon, weil er auch den Verein kennt, dass er die Gladbacher, sagen wir mal, in den großen Fußstapfen, die er ja tritt, nach Max Eberl, dass er sie führen kann. Aber auch eben mit dieser Unterstützung vom Gesamtverein.
Gerald kennt ihn.
Ja, ich kenne ihn. Also ich habe...
Gerald kennt alle.
Ja, ich habe ja 5 Jahre die U23 von Schalke gemanagt. Und daher kennt man sich, wir haben gerne da gespielt. Und... Super Typ. Also ich weiß vernetzt, ob der jetzt so sehr vernetzt umhält, aber du hast Correa dahinter, der da glaube ich auch alles, die da zusammenarbeiten werden. Also ich glaube schon, dass es eine super gespannt sein kann.
Also ist halt nur Nummer 5, ne? Ja. Das wird auf einer Pressekonferenz so vom Boss des Vereins auch gesagt. Wir haben mit 4 Leuten gesprochen, 4, die waren alle im Amt, unter anderem Ruven Schröder. Ne? Und dann kommt die Nummer 5. Boah, das
ist natürlich... Ich muss jetzt kurz dazwischen gehen. Ich sage jetzt einfach mal im Sinne der früheren ZDF-Hitparade, es kann auch von 5 auf 1 gehen. Ne? Also er ist die 5. Wahl, vielleicht überrascht er ja alle. Denn wir haben jetzt noch die Hinweise und ich möchte Gerald einmal noch mit reinnehmen. Also wir haben die Premier League, Leeds United gegen Manchester United, Ralf Rangnick unterwegs, Cristiano Ronaldo Bielsa, der Trainer von Leeds United. Klartext mit Lothar Matthäus, setzt also das fort, was wir heute schon erlebt haben. Bundesliga, die Show unter anderem mit Gladbach in Dortmund und zweite Bundesliga. 2 Ex-Clubs von Gerald Asamoah gegeneinander. St. Pauli Konkurrent im Aufstiegsrennen gegen Hannover 96. Wer zieht das?
Ja, wenn du mich so fragst, na klar, will ich Hannover. Das Glück, dass sie es schaffen. Das kommt uns ja besser entgegen.
Ist ja klar. Wunderbar. Gut, also dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser sehr, sehr lebhaften Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und wünsche weiter einen schönen Sonntag bei Sky. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Hey!